herzliches Willkommen zu Der gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Ich selbst bin ja sehr an den vielfältigen Funktionen unseres Daseins interessiert und genau für diese vielen Funktionen habe ich mir Dr. Klaus Berntsen eingeladen. Ich habe mit ihm über das komplexe Muskelsystem unseres Kopfes gesprochen, warum die Zunge dabei so eine enorm wichtige Rolle spielt und warum und wie wir unbedingt die volle Funktionsfähigkeit unserer Zungen- und Schluckmuskulatur und dadurch auch unsere Atmung herstellen müssen und können. Und was diesmal noch ganz wichtig zu erwähnen ist, es ist in dieser Folge das erste Mal ein kleines Gewinnspiel mit beinhaltet. Du solltest also, wenn du Interesse daran hast, etwas für deine funktionelle Gesundheit zu tun und zwar mit positivsten Langzeitfolgen, unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Ich freue mich riesig, diese Folge mit euch zu teilen, weil hier jede Ader meines ganzheitlichen Konzeptes und Verständnisses für Musiker und Menschengesundheit pulsiert. Und wundert euch nicht, dass unser Gespräch gleich mitten reinspringt. Wir waren nämlich so im Redefluss, dass wir einfach fließend vom Vorgespräch in die Folge hineingegangen sind. Und nach ein paar kleinen anfänglichen Themenabweichungen dann gleich mal zum Punkt Kopf und Zunge gekommen sind. Viel Spaß also und viele Erkenntnisse wünsche ich euch mit der neuen Folge und Dr. Klaus Berntsen.
Die Ursache ist ja nicht, dass der Muskel gerade verspannt ist oder verhärtet ist oder dass der Atlas verrutscht ist, sondern die Ursache ist in der gesamten Körperbalance, also in der Körperstatik, in der Körperhaltung, die dafür gesorgt hat, dass das überhaupt erstmal verrutscht ist. Das verrutscht ja nicht von selber, da muss ein Anlass geben. Ja, und deswegen beschäftigen wir uns sehr intensiv schon auch mit den körperstatischen Phänomenen und Zusammenhängen, allerdings aus anderer Sicht, nämlich wir sagen, die Kopfbalance ist der entscheidende Faktor für den Körper und die wiederum, das kann auch jeder für sich sofort ausprobieren, indem er den Kopf nach hinten, nach vorne legt, zur Seite legt, dann merkt er, aha, der Hintern will in die entgegengesetzte Richtung jeweils, ja, also die Hüfte besser gesagt, und der Kopf spielt also die entscheidende Rolle bei der ganzen Körperstatik. Könnte ich jetzt einen riesen Vortrag zu machen, mache ich nicht, aber kann man sich darauf verlassen, dass das so ist. Mhm. Und wenn das nicht korrigiert ist, dieses System, dann kann ich am Körper machen, was ich will. Ja, und da geht ja so die spiraldynamischen Ideen, die gehen ja so ein bisschen da rein, dass halt auf die Gesamtkörperbewegung viel mehr Wert gelegt wird, als auf einzelne Positionierungen der Muskulatur oder Spannung einzelner Muskeln. Weil es ist ja auch völliger Unsinn, so zu arbeiten, weil bei jeder Bewegung, die wir machen, haben wir eine Koordination der Gesamtmuskulatur. Ja, da ist eigentlich kein Muskel raus. Wenn wir stehen und greifen irgendwo hin, da sind die Muskeln von oben bis unten beteiligt. Mhm. Ja, da ist das propriozeptive System beteiligt. Also, dass ich die merke, wie sich mein Arm überhaupt bewegt, ohne hinzugucken. Ja, also, wo er sich befindet im Raum und solche Geschichten. Und natürlich im hohen Maße das vestibuläre System. Und da das vom Kopf ausgeht, das eigentlich in unserem Ohr sitzt, ja, das Labyrinth ist koordiniert mit der Hörschnecke, spielt das natürlich eine ganz entscheidende Rolle, damit ich überhaupt ein Körpergefühl entwickeln kann. Ja, und das sind alles so Sachen, die werden natürlich in der klassischen Therapie überhaupt nicht berücksichtigt, nicht ansatzweise, und das ist sehr schade. Aber die Spiraldynamik, die hat ja zumindest eine Idee in dieser Richtung.
Ja, und wir kümmern uns schon auch sehr, sehr um den Kopf. Man kann das natürlich, also wir haben den ganzen Körper im Blick, aber dieses Thema Kopf, man kann sich da auch nochmal sehr drauf spezialisieren. Es ist ja das Komplexeste überhaupt eigentlich in unserem Körper.
Wo ist es?
Die Hals- und Kopfmuskulatur.
Naja, nicht umsonst gibt es halt spezielle Hirnnerven, 12 Hirnnerven. Das sind Nerven, die direkt vom Kopf ins Gehirn gehen, ja? So, und die haben halt eine besondere Konnektion in unserem Gehirn, eine besondere Verbindung im Gehirn. Und wirken sich natürlich im gesamten Körper aus. Also die reaktiv wirkt es sich aus, ja. Also wir betrachten immer ungern so Einzelfunktionen. Wenn ein Kieferorthopäde über Zungenfunktionen spricht oder dann hat er durchaus eine Idee. Die reicht aber nur dahin, dass er sagt, ja, dann verbiegen sich die Zähne, wenn die Zunge nicht richtig funktioniert, oder der Kiefer bildet sich nicht richtig aus, wenn das von früher Kindheit an ist, was ja meistens der Fall ist im Übrigen. Hat er zumindest eine Idee und sagt, okay, da muss auch die Zunge irgendwie trainiert werden. Für uns wäre das viel zu kurz gegriffen. Wir sagen, natürlich muss die Zunge trainiert werden. Das ist ganz logisch, ja. Alles, was nicht richtig funktioniert, müssen wir trainieren. Das ist das Plausibelste der Welt. Aber da hängt ja ein riesen Rattenschwanz dran. Das heißt also, die Schluckfunktion ist ja nicht Schluckfunktion für sich, sondern die Schluckfunktion ist ja eine hochkoordinierte Funktion, zum Beispiel mit der Atmung. Ja, also wenn ich schlucke, kann ich nicht gleichzeitig atmen. Hör ich sofort auf zu einmal schlucken. Atmen stockt. Ja, wie hochkompliziert ist das denn alles? Also ich darf mich gar nicht so sehr fokussieren auf ein Element. Ja, also diese Zusammenhänge, die sind viel komplizierter. Aber sind wir schon drin in dem Podcast?
Wir können eigentlich direkt weitermachen. Meinetwegen sind wir schon super drinnen. Ich würde aber zum Anfang, würde mich total interessieren, weil ich habe so ein bisschen mich natürlich über Sie informiert und ich habe festgestellt, Sie haben ein ganz bunten Strauß. Sie haben ja, glaube ich, mit Physik angefangen, wenn ich es richtig gelesen
Ja,
habe.
aber ich habe Physik, also heute würde man sagen, er hat einen Bachelor in Physik. Damals hieß das Vordiplom.
Aber Sie haben zumindest den, oder wir haben ja ausgemacht, dass wir beim Du sind. Du hast zumindest den Blick oder einen viel weiteren Blick, als es manch andere Kollegen vielleicht auch haben. Und das mag ich so gern, dieser interdisziplinäre Blick auf Dinge und die Fähigkeit, Brücken zu schlagen
Ja,
zwischen
es
diesen
Es ist nicht
Blickwinkeln.
nur der interdisziplinäre Blick, der ist natürlich ganz wichtig, ja, dass man so Dinge im Zusammenhang sehen kann mit anderen Disziplinen, die auch möglicherweise außerhalb der Medizin liegen. Das finde ich übrigens ganz wichtig. Ich habe immer die besten Diskussionen, wenn keine Mediziner mit am Tisch sind, weil ja, dann kommen so Erklärungen aus ganz anderen Bereichen, die ich extrem spannend finde, weil da eine völlig andere Denkgrundlage besteht, ja. Also das ist schon wichtig, dass ein Physiker mal mit am Tisch sitzt oder auch ein Ingenieur mal mit am Tisch sitzt und nicht nur Mediziner, die sehr stark geprägt sind von ihrer Ausbildung, und die Ausbildung, die ist sehr stark ausgerichtet, ja, um es vorsichtig zu sagen. Das heißt, man muss quasi ein einheitliches Wissen lernen. Das ist Voraussetzung in der Medizin. Das ist ja auch gut so, weil es soll ja nicht jeder wild rumexperimentieren mit den Menschen, sondern die sollen ja schon einen Handwerkskasten dabei haben, wie sie vorgehen können, ja. Also es ist in der Medizin schon ganz wichtig, ne, das so. Aber mit Experimentieren und so weiter oder Denken, das ist in der Medizin nicht so gefragt, oder eigene Meinungen entwickeln und so weiter, sondern es wird reproduziert, das, was da ist, ja. Und die andere Sache ist halt die wissenschaftliche Komponente, dass man schon einen anderen wissenschaftlichen Ansatz hat als in der Medizin üblich. Ja, in der Medizin wird gern mit Schlagwörtern, schmeißt man gern mit Schlagwörtern um sich, so evidenzbasierte Medizin. Und ich habe immer den Eindruck, so richtig weiß keiner, was das ist. Ja, da geht es um Doppelblindversuche und solche Geschichten. Ja, das ist ja alles schön und gut, nur wir haben mit einem lebenden Organismus zu tun. Das heißt, uns fehlt schon mal eine einheitliche Basis, um überhaupt etwas zu untersuchen. Ja, du bist ganz anders als ich. Ja, nicht nur, weil du eine Frau bist, sondern du bist auch in deinem ganzen Stoffwechsel anders. Deine Fingerabdrücke sind anders. Du riechst anders, du schmeckst anders, du hast andere Ideen. Dein ganzer Körper ist anders konzipiert und aufgebaut und, und. Ja, es stimmt mit uns nichts überein. Und wenn man uns die gleiche Pille gibt, dann wird das ganz unterschiedliche Wirkungen haben. Und das ist ja nie zu berücksichtigen bei Menschen. Ich kann ja nie diesen Einheitstyp schaffen, ja. Mit Versuchstieren wird das teilweise gemacht. Die werden dann gezüchtet in irgendeinem Labor und dann kommen plötzlich, was weiß ich, 20 Beagle, 20 Hunde, die haben kein Fell Ja, und die haben nie Tageslicht gesehen und man hat versucht, die so relativ homogen aufzuziehen bis zu einem gewissen Alter. Ja, also bis einem Jahr von mir aus. So, die haben das gleiche Futter gekriegt und ne, also die gleichen Voraussetzungen gehabt zum Großwerden. Ja, auch versucht, den genetischen Pool so in etwa abzuleiten von einer Familie, aus einer Familie heraus. Das hat man da alles gemacht. Aber selbst da ist es ja immer noch schwierig. Auch da hat man keine 100% homogenen Sachen. Ja, bei Maschinen und so weiter, das ist das ganz anderes. Da habe ich eine relativ starke, stabile Struktur, die gleich ist. Bei Menschen funktioniert das nicht. Und deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe gerade wieder mit Statistikern so eine sehr schöne Diskussion gehabt. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit diesen Auswertungen, mit diesen Ergebnissen, die uns in der Medizin immer präsentiert werden. Ja, sie sind beliebt. Sie sind in der Presse beliebt vor allen Dingen. Da werden die dollsten Sachen rausgemacht und es wird immer das herausgezogen, was besonders wirksam ist, was besonders starke Außenwirkungen hat für die Presse, damit viele Leser die Zeitung kaufen. Ja, aber letztlich, dass man vernünftig umgeht mit einer solchen Untersuchung, mit der Interpretation einer solchen Untersuchung, das ist leider nicht der Fall. Ja, das sind einfach voreilige Schlüsse, wo Menschen, die Menschen natürlich annehmen, weil sie das nicht verstehen, was wirklich dahinter steht. Und so eine einzelne, systematische Auswertung einer Untersuchung überhaupt nicht einordnen können und die Möglichkeit dazu auch gar nicht haben, ja.
Das ist auch so ein bisschen dieses, was ich beobachte, dieses Standardisieren auch ganz oft, zum Beispiel, was ja total woke ist, diese Nahrungsmittelergänzungsmängel, die man zum Beispiel haben kann, wenn es dann irgendwie heißt, du hast die und die und die und die Symptome, dann
Ja,
fehlt dir das und das.
genau.
So, irgendwie die Ursache festmachen zu wollen für dieses und dieses Symptom und
Ja,
da
ja,
irgendwie.
ja, ja. Ja, das ist es ja, ne? Und wir haben natürlich alle temporäre Mängel. Also es kann sein, es wird gerade mal untersucht und tatsächlich wird ein Eisenmangel festgestellt oder ein Kalziummangel oder was weiß ich. Ja, irgendwie wird sowas festgestellt. Das heißt aber nicht, dass ich das morgen auch habe. Das heißt einfach nur, dass ich mal was ausgelassen habe
Ja,
gestern oder
super spannend.
irgendwas zu viel genommen habe, wo es zu Interferenzen gekommen ist, quasi, ja, wodurch sich der Eisenhaushalt dann reduziert hat. Ja, das sind alles so temporäre, so Momentaufnahmen, die haben eigentlich keine Bedeutung, ja. Und die Nahrungsergänzungsmittel, ja, eigentlich müssen wir sagen, im Prinzip haben wir das alles in unserer Ernährung, wenn wir halbwegs ausgewogen uns ernähren. Ja, wir dürfen natürlich nicht die einseitige Ernährung machen, jeden Tag zu McDonald's gehen und irgendwelche Hamburger futtern, dann ist das eine sehr einseitige Ernährung. Aber unter ausgewogener Ernährung versteht, dass alles einfach dabei ist, was essbar ist. Ja, und die Auswahl, die muss gar nicht so hochselektiv sein. Also es sollte nur eine bunte Mischung sein aus allem, also Gemüse, Obst, Fleisch oder ja, also wenn kein Fleisch, dann überlegen, was nehme ich als Ersatz dafür und und. Also solche Sachen, die sind eigentlich relevant. Und dann brauchen wir keine Nahrungsergänzungsmittel. Ja, und übermäßiger Proteinkonsum. Also ich hatte gerade hier einen Fall, der hat tütenweise dieses Protein da sich reingehauen. Und eine Katastrophe, ja, mit dem Erfolg, dass er hinterher massiven Nierenschaden hatte. Ja, also das sind dann so Folgen, die vor allem, das sind ja Sachen, die treten ja nicht morgen ein. Also ich nehme nicht heute was und hab morgen was. Das sind ja quasi Langzeitschäden. Das dauert manchmal ein paar Jahre, dass sich das Problem entwickelt. Ja, und gerade bei Nieren, die müssen erstmal zu 80% kaputt sein, bevor ich überhaupt merke, dass ich was hab. Ja, so lange funktionieren die ja noch tadellos. Ja? Und ist bei anderen Organen manchmal ähnlich. Also ja, sehr, sehr vorsichtig mit diesen ganzen Zubehör an Nahrung oder Nahrungsergänzungsmitteln. Muss man ein bisschen vorsichtig mit sein und wenn, dann nicht so ganz üppig nehmen, ja, also dann gut dosiert und nicht meinen, viel hilft viel. Nein, das ist nicht so und
Die
unsere
Dosis macht
Nahrung.
das Gift.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ja.
Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir die Kurve kratzen. Also Ernährung ist natürlich auch ein super Top-Thema für Musiker mit
Ja.
ihrem sehr unsteten Lebenswandel manchmal.
Welches Instrument spielst du?
Ich bin Hornistin.
Ah ja, der passt ja gut. Das passt
Genau,
ja gut.
passt gut. Wir haben nämlich gerade schon im Vorab ganz kurz uns abgesprochen, die Kombination. Also wir versuchen jetzt so ein bisschen auf die Funktionen einzugehen. Wir sind immer noch im Bereich Kopf für alle, die sich jetzt fragen, worum geht's eigentlich in der Folge? Und der Klaus, bist der Erfinder von dem Faceformer. Und was der Faceformer ist, da gehen wir jetzt noch im Laufe der Folge ein bisschen drauf ein. Aber du hast gerade gesagt, es gibt auch eine im Bereich Musiker, gibt es an der Uni Wien
Ja,
ein
aktuell, ja,
Forschungsprojekt.
relativ aktuell.
Was ist da der Inhalt? Worum geht's da?
Da geht es also auch um Bläser aller Nuancierungen, und die versuchen, ihre Anblastechnik zu verbessern, indem sie das Faceformer-Training durchführen, also indem sie versuchen, die Muskulatur besser zu koordinieren im Mundraum, im Mundinnenraum. Denn eine Muskulatur, die eine dysfunktionale Muskulatur, also quasi eine Muskulatur, die in eine Fehlfunktion einbezogen ist, sie ist auch immer schwach. Ja, die ist nicht nur schlecht koordiniert, sondern schlecht koordinierte Muskulatur ist auch eine schwache Muskulatur. Das heißt, wir stabilisieren unser System dadurch, dass wir die Faceformer-Therapie durchführen. Wir verbessern quasi die Schluckfunktion, die Atmung, die Kopfbalance und solche Geschichten. Aber gleichzeitig entwickelt sich natürlich auch die Kraft. Ja, und genau das wollen die. Die brauchen eine bestimmte Lippenspannung teilweise. Die brauchen eine gute Führung der Zunge. Also was so bei den einzelnen Blasinstrumenten eine Rolle spielt, all das wollen die trainieren. Und natürlich auch eine gut koordinierte Atmung. Also wenn ich blase und meine Nase funktioniert nicht, habe ich auch ein massives Problem. Ja, wenn ich nicht gut durch die Nase atmen kann, ist das also auch fatal für Bläser. Ja, und diese Geschichte, das ist genau das, was sie gerade machen. Und die hatten wohl im Vorfeld schon sehr gute Erfahrungen gemacht, und machen da jetzt eine etwas umfangreiche Untersuchung.
Super, also das ist genau die Thematik, über die ich heute mit dir so ein bisschen sprechen möchte. Warum? Das kannst du jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen besser erklären, womit das alles zu tun hat, dass ich die Kraft hier vorne in den Mund bekomme, warum das unsere natürliche Anlage ist, wenn wir vermehrt oder eigentlich nur durch die Nase atmen, was das damit zu tun hat, wenn es verloren geht, wenn wir durch den Mund atmen. Und so ein bisschen vielleicht auch dann die Brücke rein in den Kopf, in die Neurologie, vielleicht auch so ein bisschen wie Dystonien dadurch begünstigt werden könnten, wenn wir diese Funktionen verlieren oder wie fehlende Funktionen oder Dysfunktionen eigentlich ganz viel ja Schieflagen begünstigen. Aber
Ja, da muss man fast bei Adam und Eva anfangen, ja.
ja.
Also also natürlich nicht bei Adam und Eva, sondern bei dem Menschen, wie er sich entwickelt. Nämlich, wir kommen ja zunächst mal alle mit relativ gesunden Funktionen zur Welt. Also der Mensch, der geboren wird, der kann gut atmen, der kann gut saugen, schlucken und so weiter. Das funktioniert alles, ja. Weil sonst könnte er sich gar nicht ernähren. Weil vorgesehen ist ja, dass er gestillt wird, dass er in der Mutterbrust trinkt. Und dazu muss er relativ stabiles Saugfähigkeit haben und auch ein gut koordiniertes Bewegungsmuster, um die Muttermilch schlucken zu können. Ja, also das muss alles funktionieren. Er muss auch durch die Nase atmen können, denn der Mund ist ja belegt durch die Brust, ist ja verschlossen quasi, abgedichtet, weil er saugt ja und dann bildet sich ein Unterdruck im Mund. Ja, also kann nicht gleichzeitig der Mund auf sein. Das Baby muss durch die Nase atmen. Deswegen hat es auch so ein Himmelfahrtsnäschen. Unsere Nase, die würde uns stören, ne? Wenn wir immer in die Brust drücken und dann kriegt man gar keine Luft mehr. Also das Baby kann wunderbar dran vorbeiatmen, weil die Nase sich schön nach oben richtet. Funktioniert tadellos, ja. So, und jetzt entwickelt sich also dieses System, und das müssen wir wissen, diese Funktionen sind also schon angeboren und sind im Hirnstamm. Also in dem elementarsten Gebiet des Gehirns, was unbedingt angelegt ist und sogar bei Reptilien angelegt ist, damit wir überhaupt überleben können. Da sind nämlich genau diese Funktionen drin, wie Atmen, Schlucken. Ja, genau da, Herzschlag. Ja, unsere Organfunktionen und so weiter. Die gehen vom Hirnstamm aus. Das heißt, da ist erstmal alles drin, was uns am Leben hält in diesem Hirnstamm. Ja, und das hat präzise Einstellungen, wie es koordiniert sein muss, wie es funktionieren muss, damit das gleich losgehen kann, wenn wir geboren werden. Eigentlich geht es schon vorher los im Mutterleib. Ja, aber es funktioniert halt zumindest, wenn wir geworden wären, auch in der Luft, wo selbst geatmet wird. Vorher wird ja nicht selbst geatmet. Schlucken wird trainiert, häufig wird sogar Daumen gelutscht im Mutterleib, gibt's alles. Also das wird bereits trainiert, aber Atmung kann man nicht so gut trainieren im Mutterleib, weil es ja Fruchtwasser, keine Luft da. Deswegen hat das Kind ja auch einen eigenen Kreislauf. Also es hat keinen Lungenkreislauf, sondern da ist was abgeklemmt, was hinterher zur Lunge geht. Das wird hinterher erst angefügt, wenn das Kind zur Welt kommt. Dann entwickelt es einen völlig eigenen Kreislauf, denn in dem Moment muss es ja selber atmen. Ja, und vorher wird es mit Sauerstoff über die Nabelschnur der Mutter versorgt. Ja, also insofern arbeitet jetzt ein völlig neues System, aber koordiniert ist es schon. Es funktioniert schon. Und zwar als Hirnstammfunktion. Das muss man erstmal verstehen. Und jetzt, wenn sich da Veränderungen einstellen in dem ganzen System, dann ist das in relativ früh, geschieht das in relativ früher Kindheit. Zum Beispiel, wenn Kinder nicht gestillt werden. Zum Beispiel, wenn Kinder Schnuller verwenden. Wenn Kinder lange am Daumen lutschen oder solche Geschichten, können auch Krankheiten sein, alles Mögliche kann da reinspielen, dass sich plötzlich Bewegungsmuster verändern und kompensatorisch ausgeführt werden. Ausgeführt werden müssen sie ja, denn ohne Atmung, ohne Essen, Trinken, Schlucken geht's nicht. Aber sie werden nicht mehr nach dem angeborenen Muster ausgeführt, sondern nach einem angepassten Muster, was sich dadurch verändert hat, dass die Umwelt auf die Bewegung eingewirkt hat. Ja, also jetzt erfülle ich zwar meine Aufgaben, dass ich am Leben bleibe, aber ich erfülle sie nicht mehr mit den biologischen Mustern, die eigentlich vorgesehen sind dafür.
Was ist das? Warum ist das, wenn Kinder nicht an der Brust gestillt werden? Was passiert da, dass die aus der Funktion rausfallen?
Naja, das Brusttraining ist jetzt, also das Brusttraining,
Auch
das
gut.
Trinken an der Mutterbrust, das Saugen an der Mutterbrust ist ja zunächst mal ein extrem gutes Training. Ja, es gibt kein besseres Training. Wer mal so ein Baby beobachtet hat, was gestillt worden ist, das hat hinterher einen roten Kopf und ist fertig und schläft, ne? Wenn es seine Nahrung zu sich genommen hat. Das ist hochgradig anstrengend. So, es ist das Training fürs Leben, sag ich mal. Da wird alles eingeübt, was hinterher im Leben wichtig ist. Ja, also nicht nur die Atemfunktion, nicht nur die Schluckfunktion, sondern zum Beispiel auch, was für Sprechen wichtig ist. Mein Bewegungsapparat für Sprechen. Sprechen ist die komplizierteste Bewegung in unserem Körper. Ja, im Millisekundenbereich muss ich hier alles positionieren. Ich muss einen Ton da reingeben. Ich muss Luft, also erstmal muss ich Luft durch die Stimmritzen drücken. Dadurch entsteht ein Ton. Und dann muss ich diesen Ton in meinem Mund formen, und zwar mit Gaumensegel, mit Zunge, mit Lippen. Alles ist beteiligt, ja. Die Nase ist beteiligt, ja. Bei Nasenlauten, also kommt das aus der Nase und bei p kommt es aus dem Mund. Ja? Und das muss alles koordiniert werden im Millisekundenbereich. Das heißt, das ist ja ein hochfein abgestimmtes System. Und das wird trainiert, indem ich geschillt werde zum Beispiel. Ja. Das heißt nicht, dass Kinder, die nicht geschillt werden, sprechen nicht lernen. Natürlich lernen die das, aber meistens mit Sprachauffälligkeiten. Dann gibt es dieses berühmte Lispeln und so weiter, was dann da reinkommen kann. Ja, muss nicht, aber kann. Aber dieses Training ist eine wichtige Voraussetzung fürs Leben, damit der gesamte Apparat stabilisiert wird. Ja, und deswegen eigentlich ein unverzichtbares System. Und ich hatte kürzlich auch einen Podcast, da ging es um Schnuller und so weiter. Und es war eine Hebamme und ja, die wollte natürlich gerne, dass der Schnuller ja nicht genommen wird. Und da hat sie auch hundertprozentig recht, weil es ist ein völlig abweichendes Verhalten. Und der Schnuller kann noch so toll sein und kieferorthopädisch geformt werden. Er ist grundsätzlich falsch. Da geht es auch nicht um Kieferorthopädie. Da geht es wirklich darum, dass hier ein völlig, dass etwas im Mund ist, was da nicht reingehört. Und wenn ich mir etwas im Mund stecke, in dem Moment, wo ich mir etwas im Mund stecke, ja, muss ich die vordere Zahnreihe passieren. Also ich stecke irgendwas rein, ja, ich muss hier ja immer durch die Zahnreihe. Ja, und wenn ich durch die Zahnreihe gehe, dann können die Zähne nicht mehr aneinander vorbei. Ja, und in dem Moment habe ich schon meine Zunge nach unten eingestellt. Die geht immer runter. Ja? Und dann liegt noch der Schnuller da drauf auf der Zunge. Das heißt, ich kann die normalen Bewegungen, die ich eigentlich zum Schlucken brauche, die haben ein gewisses System, also ein gewisses Bewegungsmuster, kann ich nicht mehr ausführen. So, und da kann die Schnullerindustrie erzählen, was sie will, und die können auch noch so tolle Untersuchungen machen. Da kam auch so ein Einwand, ja, der Kindstod, plötzliche Kindstod kann unterbunden werden, wenn Schnuller genommen werden. Tatsächlich gibt es so bekloppte Untersuchungen, die das ausweisen, aber die sind natürlich sehr fragwürdig, ja, und die muss man sich mal genauer anschauen und dann erkennt man, dass da völliger Unsinn ist und dass die auch gar nicht so präzise darauf pochen, dass das eigentlich wieder nur die Presse daraus gemacht hat. Also dann schreibt Stern oder Spiegel, die schreiben dann großen Artikel darüber.
Aber dann müsste man sich ja selber informieren, ne? Das ist ja ganz oft so ein bisschen die Hürde, dass man entwöhnt wurde, selber Initiative zu ergreifen und sich vielleicht auch mal dann im Ernstfall so eine Studie oder so eine Untersuchung durchzulesen.
Ja, aber das ist auch schwierig mit den Studien, die zu interpretieren. Die
Ja,
sind natürlich, also
absolut.
jeder, der eine Studie macht, versucht sie ja irgendwie zu verwissenschaftlichen, ja? Also sich wissenschaftlich auszudrücken, dass es für den normalen Menschen möglichst unverständlich ist. Er will sich ja als Wissenschaftler qualifizieren. Das hat zwar mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun, aber zumindest ist das so der Standard of Art, wenn es um Wissenschaft geht. Und dass das teilweise ja eine sehr fragwürdige Wissenschaft ist, die eigentlich jeder durchsetzen kann mit irgendwelchen fadenscheinigen Untersuchungen, das ist den Leuten ja nicht klar. Für die ist Untersuchung Untersuchung. Ja, und den Untersuchern mal auf den Zahn zu fühlen, aus welchem Stall die eigentlich kommen und ob sie sauber wissenschaftlich gearbeitet haben, das macht keiner in der Regel, ja. Und wie gesagt, die Presse nutzt es sehr gerne, wenn solche Ergebnisse da rauskommen, die so ein bisschen spektakulärer sind. Ja, da kann ich die Leute mit aufrütteln. Ja? Und da geht der Wahrheitsgehalt häufig verloren. Ne?
Jetzt sind wir bei so beim heranwachsenden Baby waren wir jetzt gerade, wenn das quasi angenommen ist, hier wird jetzt alles erfüllt, es wird gestillt und die Funktion wird gestärkt, dieser Saugreflex wird gestärkt. Was ist dann das Nächste, was passieren könnte, dass es dann doch aus der Funktion rausfällt?
Naja, das sind durchaus diese äußeren Einflüsse, die dann eine Rolle spielen. Also ich kann ja auch stillen und zusätzlich Schnuller oder Erkrankungen, die auftreten können. Ja, also da mal das Kind kriegt Atemwegsinfekte und kann lange nicht durch die Nase atmen. Dann wird es gezwungen zur Mundatmung, ja, und gewöhnt sich, wenn es zu lange dauert, gewöhnt es sich möglicherweise die Mundatmung an und dann wird die nie wieder aufgegeben. Also es können sehr viele Faktoren reinspielen. Man kann das nicht so monokausal zuordnen. Wenn man die Kinder sehr früh hat, dann kriegt man meist das noch hin, dass man das recherchiert bekommt, was da eigentlich so die Hauptursache war. Ja, sind lange Schnuller angewendet worden, zum Beispiel, ja, ist lange am Daumen gelutscht worden oder haben die an irgendwas rumgenuckelt. Ja, das kann man relativ gut dann aufdecken. Bei Erwachsenen wird es immer schwieriger. Selbst die Eltern haben dann vergessen, was eigentlich in früher Kindheit war, was es ausgelöst haben könnte. Naja, und dann kann man nur sagen, ja, okay, das ist jetzt so und man geht da dran und macht das und behandelt das, ja.
Und je früher man was macht, umso einfacher ist es wahrscheinlich
Ja,
im Vorhinein.
das ist der richtige, das ist die richtige Konsequenz. Ja, also Frühbehandlung ist immer die beste Behandlung. Das heißt aber nicht, dass man nicht in jedem Lebensalter behandeln muss, denn eine Fehlfunktion darf nie bestehen bleiben. Weil da müssen wir auch so eine Kausalkette sehen. Ja, also ich nenne das immer so reaktive kausale Beziehungen. Das heißt, es gibt eine Funktionsstörung. Da sagt man, ja, der bewegt zum Beispiel, der hat eine schlaffe Zunge. Ja, wird der Kieferorthopäde vielleicht sagen, eine schlaffe Zunge drückt mit der Zunge gegen die Zähne. Deswegen werden die schief. Das sollte weg. Ja, also das sollte man wegtrainieren. Aber diese Folgen, die danach kommen, also schlaffe Zunge bedeutet zum Beispiel auch, ich habe keine kräftige Schluckbewegung insgesamt. Ja, das heißt, wenn man schluckt, merkt man ja, wie kompliziert das eigentlich, was da eigentlich stattfindet. Ich schlucke, kommt erstmal ein Aufbiss. Ich beiße vorher auf die Zähne. Dann spannt sich das Gaumensegel. Dann kommt der Kehlkopf nach oben. Ja, dann bewegt sich meine Zunge und schmeißt da Speichel oder was ich gerade im Mund hat, schmeißt das in den Rachenraum. Und es wird richtig zugeordnet im Rachenraum, denn da liegen ja direkt Speiseröhre und Luftröhre nebeneinander. Also auch so zwei Eingänge, die dürfen sich auch nicht stören. Ja, das heißt, in dem Moment, wo da was geschluckt wird, muss das andere Loch zu sein. Ja, sonst verschlucke ich mich nämlich und fange fürchterlich an zu husten. Ja, also ne, diese ganzen Koordinationen, die müssen ja sauber und präzise eingestellt werden. Und deswegen hat Schlucken nicht nur was mit Zunge zu tun. Ist also sehr, sehr eng betrachtet, ja. Und es hat zum Beispiel sogar was damit zu tun, wenn Leute Reflux haben. Also Reflux, Sodbrennen heißt das im Volksmund so schön, ja. Ich habe immer ein Brennen in der Speiseröhre, weil da irgendwas aufsteigt, aus meinem Magen aufsteigt, nämlich Magensäure, und das brennt. Es wird als unangenehm empfunden. So, das hat schon was mit diesem Schlucken zu tun. Dann wird häufig diagnostiziert, ja, was läge ja auch näher, ja, dann ist die Speiseröhre unten nicht ganz zu. Also der Sphinkter, der zum Magen geht, wo die Speiseröhre in den Magen eintritt, der schließt nicht richtig. Ja, da ist gar nicht so ein richtiger Sphinkter, sondern das ist auch ein komplexes Muskelsystem. Aber das wird schon angesprochen, wenn hier oben was reingeht. Dann wird das schon informiert und koordiniert. Das heißt, wenn hier oben was nicht stimmt, kann da unten das auch nicht stimmen. Und dann ist es unsinnig zu sagen, ja, ich operiere das jetzt mal, wir straffen das jetzt mal oder sorgen mal dafür, dass es durch eine Operation besser zugeht. Nee, ich muss erstmal das andere korrigieren. Ja, also erstmal das System stabil machen und dann gucken, bleibt da überhaupt noch was übrig? Wenn ich es gibt keine Operation ohne Risiko. Es gibt keine Operation mit Erfolgsversprechen. Nicht eine einzige. Ja, also dieses übertriebene Operieren, das mag zwar sich gut als Honorar abbilden, wenn ich das tue, aber es ist nicht oft nicht das Mittel der Wahl. Ja, man muss also erstmal das System komplett diagnostizieren, also sich anschauen, funktioniert das denn alles, was damit zu tun hat, wie meine Nahrung transportiert wird und so weiter? Funktioniert das überhaupt richtig? Ja, oder Unverträglichkeiten, Speiseunverträglichkeiten, gibt es ja Riesenketten, was Leute alles Mögliche nicht vertragen. Es wird scheinbar immer, ufert scheinbar immer mehr aus. Ja, auch das hat schon damit zu tun, was in meinem Mund passiert. Ja, wird richtig eingespeichelt, wird richtig gekaut. Dann über den Nervus vagus geht schon eine Information aus meinem Mund zum Magen, was ich da gerade esse. Schon wenn ich es angucke, ja, wenn ich in meine Kaffeetasse angucke, dann weiß, aus Erfahrung, das ist im limbischen System abgespeichert, in unserem Gehirn, weiß schon mein Magen quasi, aha, da ist Kaffee drin heute, ja, und der riecht auch noch so. Also ich habe ganz viele Informationen, dass da Kaffee drin ist. Und schon wird meine Magensäure so zusammengestellt, wie es optimal ist, damit ich den Kaffee verdauen kann. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das sind hochkomplizierte Systeme, die reagieren sofort. Ich muss den Kaffee nicht mehr trinken, nur angucken. Reicht schon. Oder aufbrühen, ja. Also diese Informationen reichen schon aus, damit in meinem Magen schon was passiert. Und jetzt überleg mal die ganzen Unverträglichkeiten, die es gibt. Muss man sich doch überlegen, ist das nicht ganz so anders als im Magen, wo die Unverträglichkeit sich natürlich am stärksten abbildet? Weil da habe ich plötzlich Magenschmerzen oder weiß der Kuckuck was, ja. Aber warum Magenschmerzen, wenn ich eine ganz normale Nahrung zu mir genommen habe, der möglicherweise irgendwas Negatives zugeschrieben wird, mag sein. Aber ich glaube, dass sehr viele Unverträglichkeiten dadurch zustande kommen, dass der ganze Verdauungsapparat an völlig anderen Stellen schon nicht richtig funktioniert. Ja, also dieses Koordinierte muss man immer, diese Folgen, auch bei der Atmung. Wenn wir dann zur Atmung gehen, dann muss man sagen, ja, was passiert denn eigentlich bei der Atmung? Da kann ich nicht stehen bleiben und sagen, ja, der atmet durch den Mund statt durch die Nase und das ist schädlich. Dann wird ein Hals, Nase und Ohrenarzt, der wird sagen, geil, also der muss durch die Nase atmen, weil da wird die Luft gereinigt, angewärmt und angefeuchtet, ja. Das ist auch richtig so, das stimmt auch. Aber es findet natürlich viel mehr statt bei der Nasenatmung. Das reicht uns alles nicht, ja. Die Nasenatmung der Luft werden Stickoxide beigemischt aus den Nasennebenhöhlen. Und die Stickoxide brauchen wir, damit die Zellen überhaupt genügend Sauerstoff aufnehmen können, weil da brauchen wir ein Mischungsverhältnis. Ist nicht reiner Sauerstoff, den wir transportieren in unserem Blut. Schon ein Mischungsverhältnis, ja. Und diese Vermischung ist extrem wichtig. Die fehlt mir, wenn ich durch den Mund atme. Ja, so, zwar wird das auch im Endothel der Adern gebildet, diese Stickoxide, aber auch in den Nasennebenhöhlen. Und hier ist bereits Immunsystem in meiner Nase. Ja, da gibt es verschiedene Mechanismen, die bereits als Immunsystem wirken und das Immunsystem informieren. Das habe ich hier im Mund alles nicht. Ne? Und dann kommt die besondere Funktion dazu, wo du ja auch gerne darauf hinaus wolltest, was passiert denn eigentlich im Gehirn? Natürlich passiert im Gehirn eine Menge. Es werden Neurotransmitter angeregt, die bei der Mundatmung nicht angeregt werden. Ja, Noradrenalin und Dopamin und Serotonin. Das sind Anregungen, die nur geschaffen werden, wenn ich durch die Nase atme. Spielt natürlich das Riechsystem eine große Rolle, ja, was auch nur aktiviert wird, wenn ich durch die Nase atme. Ist klar,
Klar.
ja. Und wenn dieses ganze Riechsystem wird nicht mit angeregt, wenn ich durch den Mund atme. Ja, oder zumindest nicht ausreichend. Sind so ein paar aufsteigende Informationen natürlich da, aus dem Mundraum raus, in den Rachenraum, aber viel zu wenig. Ja, das Riechsystem muss umfangreich angeregt werden. Und auffällig ist ja, ich habe das auch in einem Artikel mal geschrieben, dass man sich eigentlich darum viel zu wenig kümmert. Bei Corona hat sich jetzt aber auch gezeigt, dass die Leute als erstes Anzeichen nicht riechen konnten. Die haben sich alle darüber beschwert, ich kann nicht riechen. Und das ist übrigens bei neurodegenerativen Erkrankungen auch so. Ja,
Wie
also bei
Parkinson,
Parkinson.
ja.
Genau, ja, auch bei Alzheimer und so weiter. Das sind Erkrankungen, wo das Riechsystem schon Jahre vorher ausfällt. Ja, und da weiß man noch gar nicht, dass überhaupt Parkinson im Anzug ist. Aber der kann schon nicht riechen. Also es ist schon so ein Hinweis darauf, dass da sowas sein könnte. Ja,
Was
aber
vielleicht
wenn's
mit der Funktion zu tun haben könnte.
genau. Ja, und
Ja.
da muss man sich doch angucken. Man macht ja dann teilweise, wenn jemand nicht riechen kann, dann geht er irgendwie zu einer Therapie und dann macht man mit ihm Riechübungen. Also er riecht dann an verschiedenen Riechstoffen. Ja, und soll jetzt riechen lernen. Nee, so lernt er kein Riechen. Er lernt riechen, wenn die Nase richtig funktioniert. Das wird leider nicht gemacht. Also es wird kein Atemtraining durch die Nase gemacht. Nein, es wird ein Riechtraining gemacht, weil er kann ja nicht riechen. Also immer dieses 1:1, ja, das ist ausgefallen, da muss ich dafür was machen. Das ist sehr, sehr schade und sehr kurz gedacht alles, ja. Wir müssen ein bisschen kreativer, ein bisschen weiterdenken, wenn wir den Menschen wirklich helfen wollen. Das heißt ja nicht, dass es immer die Ursache ist. Das wäre ja auch wieder Blödsinn, so weit zu gehen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, also nicht vorhandene Nasenatmung oder Mundatmung statt Nasenatmung ist gleichzeitig die Ursache für Parkinson. So weit würde ich nicht gehen. Aber unwahrscheinlich ist es auch nicht. Ja, ich muss zumindest, wenn das eine Auffälligkeit ist, dass ich einen Mundatmer vor mir habe, dann muss ich zumindest sagen, oh, wir stellen da eine Nasenatmung ein. Da geht es mir erstmal gar nicht um Parkinson. So, ich möchte Funktionen normal korrekt einstellen. Und dann können wir sehen, wie reagiert denn das System darauf? Ja, hat das eine Verbesserung für ihn zur Folge oder nicht? Denn wir wollen ja mit der Fehlsformatherapie auch nur Basis, ich nenne die mal konstitutiv dominante Basisfunktionen. Also die wichtigsten Funktionen, die uns am Leben erhalten. Ja, wir müssen atmen, wir müssen schlucken und wir brauchen auch eine gewisse Balance, Körperstatik, Haltung für den aufrechten Gang, aber auch, damit unsere Organe sich entsprechend entfalten können. Also meine Lunge kann sich nicht entfalten, wenn ich eine schwache Körperhaltung habe, ja, dann kann ich keine gute Atmung haben, das ist ausgeschlossen. Ja, und da gibt es halt sehr, sehr viele Zusammenhänge, wo die Statik eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und deswegen diese drei Sachen, die sind für uns elementar, die muss man immer korrigieren, wenn es irgendwo eine Störung gibt.
Ja,
Ja,
ich finde
egal, was
diesen.
der hat, völlig egal, was der hat, mir ist schnurzegal, was der hat, ich gucke mir diese drei Störung, also diese drei Funktionen an. Und wenn da eine Störung ist, behandle ich die immer. Egal, was der hat. Ist mir schnurzegal, welche Krankheiten der hat. Ich behandle die. Und dann guckt man, passiert, hat das Auswirkungen auf die Krankheit oder nicht? Wenn nicht, ist ja nicht schlimm, denn die Funktionen müssen sowieso behandelt werden. Aber die machen nichts Falsches.
Die
Ja.
machen nur was Gutes eben.
Ja.
Ich finde diesen Satz, den habe ich mal gehört, address the system, not the symptom.
Ja.
Also das
Ja.
System und nicht immer auf das Symptom draufgehen. Und wir sind irgendwie so geeicht, immer wieder Lösungen für Problem, Problemlösung, Problemlösung und nicht irgendwie mal zu schauen und auch ein das möchte ich ja so gern anregen, ein Interesse für so Meta-Zusammenhänge, ein Interesse für sein Sein, für seinen eigenen Körper, für das Gehirn, wie die
Ja.
Emotionen funktionieren. Und das ist ja das Schöne, also ich nenne mich ja der gesunde Ton und bin im Nachhinein drauf gekommen, dass es bei mir um die Funktion geht. Also sowohl die emotionale Funktion. Und ich fand ganz interessant, ich habe vom Springer Verlag einen Artikel gelesen, nee, es war nicht vom Springer Verlag, es war was anderes, einen Artikel gelesen, dass zum einen Nasenatmung das Gedächtnis verbessern soll, also die Gedächtnisleistung, aber auch mit dem emotionalen Gehirn zusammenhängt.
Ja, ganz klar. Also die Gedächtnisleistung, da gibt es also auch schon umfangreiche Untersuchungen bei Kindern, schwerpunktmäßig bei Kindern, dass Kinder, die durch den Mund atmen, tatsächlich bestimmte Retardierungen im kognitiven Leistungsbereich haben. Also sie lernen schlechter. Ja? Also es wäre so ein typischer Hinweis dafür. Die Nasenatmung nimmt also schafft offensichtlich Anregungen, die in unserem Gehirn eine große Rolle spielen. Welche das sind, können wir im Einzelnen ja nicht beurteilen. Aber beim Riechsystem wäre das, was du gerade gesagt hast, dieser emotionale Bereich, der ist da relativ einfach zu erklären, weil das limbische System, also da, wo unsere Emotionen quasi verarbeitet werden oder wo wir die Information über das, was wir mal damit in Verbindung gebracht haben an Emotionen, das holen wir uns immer aus dem limbischen System und packen das zu dem, wie wir reagieren.
Genau.
Ja,
Immer die
das heißt,
Erfahrung, ja.
genau, das heißt, wir empfinden den Geruch zum Beispiel als angenehm oder unangenehm. Und das ist sogar modeabhängig. Denk mal dran, als die Industrie auf den Trichter kam, dass der menschliche Schweiß, dass der stinkt. Das hat man den Frauen beigebracht in Amerika. In den 40er, 30er Jahren hat man denen das beigebracht, weil man so einen Deo-Roller da empfunden hatte. Da hat man gesagt, ihr stinkt. Ja, und plötzlich wurde der Schweiß als stinkend empfunden. Der war vorher wohlriechend. Ja, und bei den Tieren ist das auch so. Die erkennen sich daran. Ja, die Pheromone geben ihnen Auskunft darüber, über das Verhalten, ob sie das leiden mögen oder ja, solche Geschichten, die spielen da alle rein. Und ja, das sind teilweise Erfahrungen und Informationen, die sich in unserem limbischen System befinden und die wir, wenn wir jetzt das wahrnehmen, gleich anknüpfen. Ja, die Kirchenglocken. Wenn ich neben einer Kirche gewohnt habe, ein Haus daneben und sonntags um 6 Uhr Leute den Kirchenglocken, dann hasse ich die. Wenn aber in weiter Entfernung so ein kleines Gebimmel zu hören ist von einer Kirche, weil ich weit genug weg bin, 1 Kilometer, dann genieße ich das vielleicht sogar und finde das wunderschön. Ja, also das sind die Emotionen, die wir einfach an alles anbinden, wie wir reagieren auf Dinge. Ja, das darf man nicht unterschätzen, was das eigentlich auch für Kräfte sind, die mit einbeziehen.
Ich würde jetzt gern so ein bisschen, weil das interessiert mich auch aus meinem eigenen Körperbild her. Es geht ja bei der Nasenatmung auch um die Muskulatur des Mundes, um den Mundschluss, was ja auch für uns Bläser, auch jetzt die das da in Wien quasi in dieser Studie vollziehen, ist ja wichtig. Ist es eine Kraft in der Oberlippe oder in der Unterlippe oder in beiden oder wie funktioniert das da
Ja, die
so
Lippen darf
allgemein?
man sich natürlich nicht so vorstellen, dass da ein Teil Oberlippe ist und ein Teil Unterlippe, sondern eigentlich ist es eher ein Ringmuskel.
Ja, genau.
Ja, also es ist ein ringförmiger Muskel und wenn die Oberlippe aktiviert wird, wird auch die Unterlippe aktiviert. Also ich kann die gar nicht so isoliert, wird schon relativ schwer, dass ich isoliert meine Lippen bewege. Ja. Und wenn einer so eine dicke Unterlippe hat, so eine vorspringende Unterlippe hat, dann liegt das eher daran, dass das ganze System relativ schlaff ist. Ja, und dass sich deswegen die Unterlippe stärker ausgebildet hat. Ja, dann die hängt quasi. Ja, das System ist schlaff. Und dann haben wir ja eine Verbindung. Also wenn mein Mund aufsteht, weil ich durch den Mund atmen muss, ist übrigens bei Erwachsenen sieht man das gar nicht so häufig, weil so ein bisschen atmen können die meisten durch die Nase. Also wenn ich denen sage, du bist Mundatmer, dann sagen die, mach den Mund zu und sagen, funktioniert doch. Ja, aber bei der geringsten Anstrengung, also meistens reichen zwei Treppenstufen, dann fangen die schon an, durch den Mund zu atmen. Das ist so das Typische für Mundatmen. Weil den hat man so oft gesagt, das sieht so blöd aus, wenn du im Mund aufhast. Er sieht ja auch nicht besonders intelligent aus. Und die Engländer haben auch entsprechende Begriffe, Idiozie und so weiter dafür gebildet, dass ja, was dieses Bild auch charakterisiert. Ja, das hat man denen ja auch schon häufig gesagt, wahrscheinlich von Kindheit an, machen Mund zu. Ja, sieht blöd aus. So, und das haben die natürlich auch, das haben die natürlich auch übernommen. Und da, wo sie sich nicht anstrengen müssen, also wo sie irgendwo ruhig im Sofa sitzen, können die auch durch die Nase atmen. Machen sie manchmal unbeobachtet auch nicht, aber egal. Sie könnten aber auf Zuruf könnten sie sagen, ja, ich kann. Ja, so. Also empfinden sie sich gar nicht so sehr als Mundatmer. Aber sind es trotzdem. Und jetzt müssen wir wissen, dass der Mund auch bei denen von alleine auffällt, nämlich dann, wenn die Zunge schwach ist. Aber wenn die Zunge im Mund liegt, hat der Mund die Tendenz, ich,
Aufzugehen.
ja, warum? Weil es wieder eine Muskelkoordination aus dem Kinn heraus in die Zunge. Das ist nämlich der Genioglossus, so heißt der Muskel, also, ist ein Kinn-Zungen-Muskel. Ja, der zieht aus dem Kinn in die Zunge. Und wenn ich jetzt meine Zunge nach oben bewege, oben an den Gaumen nehme, dann automatisch mein Kinn nach oben. Ja, liegt die Zunge aber unten, genau das Gegenteil der Fall. Fällt mein Mund runter. Ne? So, also das sind so Mechanismen, die müssen alle zusammenpassen, sonst funktioniert das ganze System nicht. Es gibt ja auch so Geschichten bei Buteyko-Atmung zum Beispiel, also bei verschiedenen Atemtechniken, aber Buteyko ist so ein relativ renommierter Vertreter, Russe, der mal in den 60er, 70er Jahren die Atemtherapie entwickelt hat und die auch sehr gut erklärt hat, auch die Zusammenhänge sehr gut erklärt hat und auch auf die Bedeutung der Nasenatmung hingewiesen wird, wie wichtig hat, ja, wie wichtig die ist. Aber er hatte das Problem, dass die Leute tatsächlich diesen Mechanismus des Mundschlusses eingehalten haben, weil es nutzt nichts, wenn ich jetzt Nasenatmung übe. Sag ich, atme jetzt schön durch die Nase, dadurch geht ich automatisch der Mund zu. Das ist ein eigener Mechanismus. Ja? Also ich atme durch die Nase, jetzt fällt mir nachts aber trotzdem der Mund auf, weil ich nicht dran denke, und dann atme ich durch den Mund. Also er hatte das Problem, dass man zwar, dass die Leute zwar schön brav seine Nasenatmung geübt haben, ja, und das auch immer besser konnten. Also die Nase wurde immer freier, funktioniert immer besser. Aber in unbeobachteten, also unkontrollierten Situationen, besser gesagt, nachts zum Beispiel fiel der Mund auf. Also kam man auf die schlaue Idee, machen heute die Buteyko-Therapeuten auch, haben den Mund getaped.
Ah ja, das
Haben
ist
den
das Zukleben.
zugeklebt. Ja, haben den Mund zugeklebt. So, jetzt ist der Mund zugeklebt, also muss ich durch die Nase atmen. Das funktioniert auch. Aber das ist ja kein natürlicher Mundschluss, sondern in dem Moment, wo ich das Tape nicht mehr nehmen würde nachts, wird mein Mund wieder aufgeben. Dadurch
Weil die
trainiere ich mich.
Zunge nicht trainiert ist, oder?
Genau. Dadurch, ja, nicht nur die Zunge, das ganze System. Ja, wir dürfen nicht die Zunge immer isoliert sehen, gefährlich. Ja, es ist ein koordiniertes Funktionssystem, was greift. Die Zunge ist ein Merkmal dieses Systems, was sich besonders gut erkennen lässt. Ja, also die Zunge kann ich besonders gut diagnostizieren, ob die schlaff ist oder ob die eine gute Spannung hat. Das sehe ich sehr schön. Ja, aber letztlich der Mundschluss ist abhängig auch vom Unterdruck im Mund. Ich muss eine
Ja, klar.
Unterdruckbildung haben. Ja, sonst ist es auch nicht möglich. Ja, es gibt also mehrere Faktoren, die dafür sorgen, dass mein Mundschluss überhaupt realisiert werden kann. Und die trainiere ich natürlich nicht, indem ich jetzt nur die Nasenatmung übe. Und das lasse ich einfach aus und klebe das zu. Ja, deswegen sagen wir, das ist ein koordinierter Mechanismus. Atmung und Schlucken sind und auch die Körperhaltung dazu ist nicht zu trennen. Ja, in dem Moment, wo mein Kopf nach hinten gelegt ist, rekliniert ist, und das ist bei sehr, sehr vielen Menschen so. Ja, man muss sich das mal im Kindergarten angucken, da sieht man es am besten, da stehen die Kinder, ja, Schultern vorgefallen, schlaffe Körperhaltung, ja, krummer Rücken und so weiter, die stehen da und alles ist klar. So, und die haben den Kopf nach hinten gelegt. Bedeutet gleichzeitig, ich habe ja gleich einen Zug, eine Zugwirkung auf das Kinn. Ja, es wird quasi schon hat schon einen Impuls, dass es nach unten gezogen wird. Das muss natürlich korrigiert werden und deswegen spielt die Körperhaltung auch dabei eine entscheidende Rolle. Also man kann das nicht auseinandernehmen, diese Dinge. Ja, ist extrem wichtig, dass man das koordiniert trainiert. Deswegen haben wir die Face-Hommer-Therapie entwickelt, damit diese ganzen Koordinationen stattfinden und alles daran Beteiligte trainiert wird. Man kann das gar nicht isoliert trainieren. Dann hat man viel zu wenig gemacht. Und man muss es kombiniert trainieren.
Wie bist du denn darauf gekommen, dass es dann letztendlich diese Hauptfunktion im Kopf, in unserem Kopfbereich ist? War das Fail und Error und
Ja,
irgendwie,
das kann
oder?
man fast so sehen, also mehr oder weniger durch Beobachtung, ja, durch Patientenbeobachtung. Also das Ganze hat ja mal angefangen, so vor 2000, ein, zwei Jahre vor 2000, also 1998, 99, da waren wir so eine Zentrale für Menschen, die an der Sonde ernährt wurden. Also wo eigentlich die Funktion im Mund komplett kaputt war. Und dann hat man von überall her die Menschen zu uns geschickt, das sind ja eigentlich kranke Menschen, ja, viele Kinder auch, die an Sonnenernährung, tut uns einen Gefallen, bringt die irgendwie von der Sonde ab. Und dann haben wir auch alles Mögliche gemacht. Das hat auch manchmal funktioniert, manchmal nicht. Und wir haben gesagt, wir müssen einfach mehr machen. Es muss mehr passieren, sonst kriegen wir das nicht so hin, wie wir es eigentlich haben wollen, ja. Also wir wollen es ja eigentlich 100% Erfolg haben und nicht 10 oder 20% Erfolg, ja. So, und dann kamen wir darauf, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen irgendwie Unterdruck bilden im Mund. Wir müssen Unterdruck aufhören, sonst kriegen die das nie hin. Wie machen wir das Unterdruck? Da muss schon mal der Mund zu sein. Das ist mal Grundvoraussetzung. Ja, die Nasenatmung muss funktionieren, denn sonst kann der Mund nicht zu sein. Ja, da hatten wir schon diese Kombination und dann haben wir erst Membranen entwickelt. Also solch eine Membran hat der Faceformer ja heute auch noch. Ja, er hat ja hier eine Membran. Also dieses Mundschild ist eine Membran, die den Mundraum nach innen abdichtet. Ist auch so ganz fluffig und weich und saugt sich an den Zähnen an, ja, und solche Geschichten spielten da halt die große Rolle. Da haben wir erst nur mit Membranen gearbeitet. Und da haben wir gesagt, und jetzt müssen wir aber noch das muskuläre System mit einbeziehen, damit wir das trainieren können, machen wir da vorne noch so einen kleinen Trainingskeil dran, den müssen wir jetzt zusammendrücken. Und damit koordinieren wir dann auch noch die Muskulatur, die wir brauchen. Weil man merkt, wenn man hier mit die Lippen zusammendrückt, dann merkt man, überall ist Spannung. Im Gesicht die Spannung, im Rachenraum die Spannung, überall. Das heißt, hier ist so ein zentraler Spannungsaufbau über den Orbicularis oris, über den Lippenmuskel. Und wenn man dann noch die Bewegungen im Mundraum kontrolliert einhält, dann hat man eigentlich, kriegt man das System stabil. Und so hat das mal angefangen. Ja? Und dann kamen eigentlich diese Leute, die wir da behandelt haben, die kamen dann mit allen möglichen Rückmeldungen, die uns erstmal darauf aufmerksam gemacht haben, was da alles passiert. Ja, wir sind erstmal von ganz anderen Überlegungen ausgegangen. Wir wollten erstmal was ganz anderes. Aber dann kamen die plötzlich und sagten, ja, wir schnarchen nicht mehr. Wir haben doch vorher, war so schlimm, jetzt schnarchen wir. Kann das damit zusammenhängen? Ich habe mich ehrlich gesagt vorher noch nie mit Schnarchen beschäftigt. Aber von dem Moment an, als die mir sowas gesagt haben, habe ich mir natürlich überlegt, ja, Schnarchen, schlaffe Muskulatur im Mund- und Rachenraum und so weiter, ist ganz klar, ja, das muss eine Rolle spielen. Wir stabilisieren ja das System, wir stabilisieren die Atmung und solche Geschichten. Also Schnarchen passt da rein. Ja, und so kam das immer mehr und heute sind wir eigentlich da, dass wir sagen, ja, die Sauerstoffverhältnisse im Körper spielen eine große Rolle, sind an allen Prozessen beteiligt, an der Muskulatur, am Muskelaufbau, an der Muskelspannung. Der Stoffwechsel ist davon abhängig und, und. Und wenn die Systeme nicht stimmen, haben wir halt diese ganze Kausalkette hinten dran. Ja, aber es hat sich alles so peu à peu entwickelt, ja, indem wir ja von außen darauf aufmerksam gemacht worden sind, teilweise durch Reaktionen dieser Patienten und dann natürlich auch geforscht haben und ausprobiert haben, funktioniert das denn auch so, wie die uns das erzählen? Und dann haben wir eine gewisse Systematik da reingebracht, ja. Und heute hat das eigentlich einen relativ stabilen Stand und es lässt sich von der Logik, von der wissenschaftlichen Logik sehr gut absichern, ja.
Also von der funktionellen Hierarchie ist Kopf einfach, wie auch schon, wie wir aussehen, on the top, ist oben
Ja.
die erste Funktion, um die man sich kümmern
Ja,
sollte.
ja, ja, ja. Ja, es gibt ja gerade hier bei der Körperstatik auch, ne, seit 150 Jahren steht in den Lehrbüchern der Orthopäden und der Krankengymnasten, dass Beinlängendifferenz den ganzen Körper verstellt. Ja, das steht da seit 150 Jahren dran.
Mhm.
Ja, und dann kommen Leute zu mir und sagen, ich habe eine Beinlängendifferenz von 0,7 Millimeter. Ja, also da frage ich mich, wer hat so einen Unsinn in die Welt gesetzt? Ja, wir haben ja nicht mal gleich lange Ohren. Wie sollen wir denn das, was am längsten gewachsen ist an unserem Körper, die Beine, wie können die denn gleich lang sein? Und wie messe ich denn 0,7 Millimeter Beinlängendifferenz? Indem ich jemanden auf die Couch lege oder auf die Liege lege, ziehe an den Beinen und messe das dann aus. Ja, das ist doch Schwachsinn. Ja, diese ganzen Positionierungen und so weiter, die kann ich doch gar nicht auflösen. Das ist ausgeschlossen. Ja, muskuläre Belastung, differenzierte Muskelspannung, die gerade wirkt, wenn ich liege und. Das sind doch alles Dinge, die da einfließen. Wie kann ich denn jemandem sagen, du hast 0,7 Millimeter Beinlängendifferenz? Und wenn? Das wäre völlig unerheblich. Ja, selbst für den Soldaten vom Buckingham-Palast in London, der den Hintern zusammenkneifen muss und unten die Füße zusammenschürzt, selbst der wird nicht darunter leiden. Dem wäre es auch egal. Also der wird einen Zentimeter, wird er kaum merken. Ja, aber das wird so hochgejubelt und dann sind die Hüften deswegen schief und dann kommen Zahnärzte und Kieferorthopäden sogar auf die Idee, dass da drin im Mund dann auch was schief wird. Nee, da drin im Mund wird was schief, weil da Muskeln arbeiten. Weil ein muskuläres System wirkt auf unseren Kiefer und auf unsere Zähne. Ja, weil zum Beispiel die Zunge gegen den Kiefer drückt und drückt den nach links oder rechts. Ja, und dann reagieren die Kaumuskeln darauf und dann fange ich plötzlich an mit den Zähnen zu knirschen, weil eine Dysbalance entstanden ist. Und da hilft keine Aufbischiene nicht, sondern das muss ich korrigieren. Ja, und CMD ist auch so eine Riesenmodekrankheit. Kiefergelenksprobleme, Riesenmode. Da werden die dollsten Schienen werden da verzapft und jeder Guru hat eine eigene entwickelt und schwört darauf. Und ich hatte einen Patienten, der kam mir an mit 64 verschiedenen Schienen und sagt mir, welche soll ich denn jetzt davon nehmen? Ja, ich sag, ich habe einen Papierkorb genommen, habe alle da reingewedelt und dann sage ich gar keine. Du musst selber was machen. Deine Schiene wird dir nicht helfen. Weil er hatte eine riesen Leidensgeschichte hinter sich und sollte jetzt in die Psychiatrie. Ja, das steht immer dann am Ende, wenn solche Methoden jämmerlich daneben gehen. Ja, aber naja, ist eine eigene Geschichte mit dieser CMD. Aber wie gesagt, das sind auch diese Zusammenhänge, die da reinspielen. Und da wird alles Mögliche gemacht, nur nicht das Richtige.
Also das habe ich jetzt schon besser verstanden, die ganzen, dass das alles zusammenhängt. Mich würde noch interessieren, ich beobachte bei mir selber, ich habe relativ lange Zähne oben und ich tue mir manchmal schwer, meine Lippen zu schließen, ohne dass mir die Unterlippe so
Habe ich vorhin
hochrutscht.
schon gesehen,
Hast du
ja. Habe ich
gemerkt,
vorhin,
ne?
habe ich
Das
am
dachte ich mir
Anfang.
schon, dass du
Jetzt reißt du dich ja
beobachtest.
ein bisschen zusammen, aber am Anfang habe ich es gesehen,
Und das ist doch ein Anzeichen für irgendwas.
ja. Ja. Also das ist auf jeden Fall unterspannte Lippenmuskulatur und möglicherweise du hast auch eine sehr starke Kinnspannung hier. Also dieses Mentalismuskel, der ist auch sehr stark gespannt. Und wenn du schluckst, dann spannt er sich immer an. Bedeutet ja ganz stark. Ne? Guck mal in den Spiegel, dann siehst du das. Hier überall Grübchen sogar so stark spannt sie an. Aber hier, wir sprechen da von einem Nadelkissenkind. Hier hast du eine sehr starke Spannung. Bedeutet, du hast eine völlig falsche Bewegung in deinem Mundbereich. Die ist nicht so koordiniert, wie sie sein muss. Du kompensierst deinen Aufbiss. Du beißt nicht vor dem Schlucken auf. Also eigentlich nur schon aufbeißen mit den Backenzähnen, ja? So. Aufbrechen und dann spannt sich hier so ein Muskel an der Seite, der Masseter-Muskel, der spannt sich dann an vor dem Aufbeißen. Zack, spannt er sich. So, und jetzt schlucke ich.
Ja, der spannt sich nicht viel an bei mir,
Der
merke
spannt
ich
sich
gerade.
bei dir nicht, du kompensierst das, indem du das machst. Du
Aha,
presst die Lippen kräftig
presst
zusammen.
vorne zusammen.
Weil die Spannung, die brauchen wir im Mund- und Rachenraum, sonst können wir nicht richtig schlucken. Dann hat das Gewebe keine ausreichende Spannung. Ja, damit dieser Schlucktransport, also der Speise, das, was ich zerkleinert habe an Speisen, damit das auch richtig transportiert werden kann, dazu brauchen wir eine Vorspannung. Und die kann ich mir holen, indem ich aufbeiße. Das wäre das Natürliche und Richtige. Kurzer Aufbiss. Oder wenn ich das nicht kann, dann kompensiere ich das über einen starken Lippendruck.
Ja,
Ja, und
spannend, ne?
das machst du.
Ja,
Ja,
und
und
jetzt
das
bin ich
ist
ja jemand.
schädlich und deswegen musst du Fest vom Training machen. Du
Ja,
hast gar keine
ganz
andere
genau.
Möglichkeit als das durchziehst.
Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich möchte, habe ja dir auch geschrieben, ich möchte es als Eigenversuch machen und möchte auch so ein bisschen jetzt über die nächste Zeit alle, die das interessiert, auch mitnehmen, da berichten, weil es ist
Das wäre
so.
übrigens sehr gut. Da gibt es auch bei uns bei YouTube, das hat ein Mitarbeiter mal gemacht, der Marco, der
Ja.
hat so eine ganze Reihe gemacht. Der ist jede Woche einmal, hat jede Woche einmal ein Video gemacht und dann hat er die Leute mitgenommen bei dem
Ja.
Training.
Ja.
Ja, also jede Woche hat er die quasi wieder neu angeleitet, gesagt, so geht das, so geht das, so geht das und hab da fleißig geübt, so ungefähr.
Ja.
Ja, und ich bin schon da und da.
Aha.
Sowas zu machen, das ist ganz spannend und die Teilnehmer freuen sich unheimlich darauf, wenn das richtig angeleitet wird und Rückmeldungen kommen. Ja,
Super,
so,
sehr
wie
gut.
geht's dir denn jetzt schon? Hast du schon was gemerkt und was hast du gemerkt? Ja, häufig werden ja auch Verschlimmerungen gemerkt am Anfang. Das ist auch normal, weil wenn ich jahrelang mein System falsch bedient habe, also mit Fehlfunktionen ausgeführt habe und muss das jetzt umstellen, dann werden ja ganz andere Bereiche aktiv. Und das kann durchaus mal dazu führen, dass ich sage, fühlt sich aber komisch an. Ja, also ich habe das jetzt, fühlt sich nicht angenehm an, ja. Ich muss also erst eine Hürde überwinden. Ist ungefähr wie der Muskelkater beim Sport, wenn ich nie was gemacht habe, ja. Dann habe ich erstmal, geht es mir eigentlich schlecht durch den Sport. Bis es mir gut geht, muss ich erstmal so eine Zeit überwinden und dann sage, oh, jetzt klappt's. Ich kann nicht nur mich besser bewegen, sondern ich habe auch keine Probleme mehr, keine Schmerzen mehr oder irgendwas, ja. Genau dieses System läuft dann natürlich auch ab, ne?
Ja, das ist jetzt, also wie gesagt, ich werde es als Eigenversuch machen. Ich glaube, dass ganz viele Bläserkollegen von mir jetzt so ein bisschen vorsichtige rote Leuchtlampen sehen, weil man natürlich nichts machen will, was hier vorne erstmal irgendwas verändert. Haben ja alle Schiss davor. Kann ich auch nachvollziehen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass, weil du auch vorhin gemeint hast, diese gewölbte Unterlippe, dass man, da verändert sich ja auch merklich was in meinem Aussehen. Und du siehst ja dann auch, wenn ich jetzt den
Ja,
Fläschfall mal ein halbes Jahr benutze.
es ist gespannter, ja. Also man hat
Ja.
mehr Spannung, ja. Und die Bläser, die werden nur Vorteile merken, je stärker sich die Lippe spannt.
Ja.
Weil die kriegen plötzlich die hohen Töne, also die Blechbläser, die kriegen
Ja.
plötzlich die hohen Töne besser raus.
Der Witz ist ja,
Ja.
ich bin also die Hornisten werden eingeteilt in Hoch- und Tiefhornisten. Ich bin eine hohe Hornistin. Ich habe überhaupt kein Problem mit hohen Tönen. Ich würde auch von mir behaupten, dass ich eine sehr gute Hornistin bin. Also
Ja,
ich weiß, was
ja.
ich kann. Aber trotzdem gibst du mir die Rückmeldung, dass das bei mir sehr dysfunktional ist. Finde ich total
Ja.
spannend, auch weil
Ja.
ich mich ja mit diesem allem ja schon mit Kopfaufrichtung und mein Impulszentrum, wir Spiraldynamiker nennen, die Ringmuskulatur und die Funktion hier vorne, das Impulszentrum von der Kopfaufrichtung, was wieder total viel Sinn macht, genauso wie du es
Ja,
beschreibst.
ja.
Und trotzdem steckt da noch eine Menge Potenzial in mir, so wie es
Ja,
aussieht.
ja, ja. Also, und das kriegst du aber hin.
Ja.
Aber es ist wie bei deinem Instrumentspielen auch, man muss üben.
Ja.
Ja, es ist eine reine Trainingstherapie. Also von alleine passiert nichts. Ja, und ich empfehle den Leuten auch immer, fotografiert das mal von Anfang an, damit ihr diese Veränderungen seht. Ne, wenn ich am Anfang gleich fotografiert habe, dann kann ich hinterher vergleichen. Ansonsten ist ein Vergleich immer schwierig, wenn ich nicht zwei Dinge nebeneinander sehe. Da kann ich immer schlecht vergleichen.
Ja.
Ja, fotografiert es mal. Fotografiert mal euer Gesicht. Auch die Faltenbildungen, die da sind und so weiter. Was sich da verändert, kann man sehr schön erkennen. Ja, und es verändert sich immer zum Positiven. Ja.
Ja.
Bei deiner Lippenspannung finde ich klasse, dass du die hohen Töne rauskriegst. Finde ich wirklich super gut. Ja,
Ja.
das spricht für sehr viel Training. Es gibt ja auch so eine Didgeridoo-Therapie für Schnarcher wird die angeboten. Ja,
Ach,
die setzen sich dann
wirklich?
irgendwo auf die Alm und spielen Didgeridoo beziehungsweise Almhorn gibt es, glaube ich, auch. Also
Alphorn, genau, ja. Das
ja,
ist
so
mein Instrument im
ja,
Endeffekt
ne,
auch.
also wo halt ein hoher Blaseinsatz, ein hoher Krafteinsatz nötig ist und dadurch sollen die auch weniger schnarchen. Das stimmt auch, weil die bauen eine Spannung auf im weichen Gaumensegel.
Ah,
Ja, und
okay.
durch diese Spannung verbessert sich das, aber die fallen immer wieder zurück, weil die normale Funktion ja trotzdem nicht eingestellt ist.
Ja.
Also die Bewegung, die koordinierten Bewegungen, die bauen sich dadurch nicht auf.
Ja.
Aber die bauen kurzfristig Spannungen auf. Und dann haben die durchaus einen Vorteil.
Das ist auch das, was ich bei mir beobachte. Also ich merke beim Spielen, dass mir Kopf auf Richtung und alles koordinierte, generell mein ganzer Körper fühlt sich beim Hornspielen viel besser an als im Alltag. Und ich frage mich immer, was ist das? Aber ich habe das wohl für mich, diesen Moment so gut koordiniert und kriege das so gut eine Grundspannung hin. Und dann im Alltag entfleucht's mir aber. Und das ist auch das, wo ich glaube, dass viele, viele Kollegen, Kolleginnen da ein bisschen aufs Glatteis geführt werden können von ihrem eigenen Denken, weil sie sagen, ja, ich spiele ja super, ich kann ja super Trompete, Horn, Posaune spielen, ich brauche keinen Faceformer. Ich habe ein super Training, wenn ich mein Instrument in der Hand habe.
Ja, ich sage, wenn Funktionen gestört sind, dann ist auch schnurzegal, warum man das macht. Ich muss die Funktion korrigieren. Ja, hat mir vorhin bei den Krankheiten gesagt. Mich interessiert die Krankheit eigentlich nur sekundär. Ja, wenn die Funktion gestört ist, korrigiere ich die Funktion, stelle die korrekt ein. Und dann gucke ich mir an, hat das Auswirkungen auf die Krankheit? Und genauso ist das beim Hornspielen auch. Wenn die Funktion gestört ist, dann mache ich das. Wenn nicht, muss ich es nicht machen. Ja, aber es ist halt extrem verbreitet, diese Funktionsstörungen. Die sind extrem verbreitet, man glaubt es nicht. Aber sind unheimlich viele von betroffen.
Ja,
Ja. Und
super spannend.
ich erkenne es ja schon am Gesicht. Ich kann das aber schon vom Weiten sehen, ja, auch an der Körperhaltung. Ja, und Hohlkreuz, vorgefallene Schultern und solche Geschichten. Das sind alles so Sachen, die kriegt man nicht ohne weiteres weg. Und da kann ich auch in die Muckibude gehen und meinen Rücken bis zum schwindelig werden trainieren,
So
dass die
ist es.
Muskeln dick und kräftig werden. Die haben immer noch Rückenschmerzen, die Leute. Ja, weil das System nicht balanciert ist. Und die Balance des Kopfes, die kommt einzig und alleine aus einer Muskulatur, die hier vorne der Zunge folgt. Also die quasi die Verbindung vom Kopf nach vorne zum Brust ist. Und das sind gar nicht hier hinten nur die dicken, fetten Muskeln. Die sind bei den meisten stark genug, ja. Trapezius, Sternocleidomastoideus und so weiter. Diese Muskulatur bei den meisten dick und fett und stark genug. Die muss gar nicht übermäßig trainiert werden, dann reicht das schon, ja. Es ist wirklich die Muskulatur, die meine Feinabstimmung des Kopfes ermöglicht. Und die geht tatsächlich hier runter. Das ist die obere und untere Zungenbeinmuskulatur, ja. So heißt die. Oder supra- und infraeale Muskulatur. So, diese Muskeln sind abhängig von diesen Mechanismen, die in meinem Mund hundertprozentig funktionieren müssen. Ansonsten kriege ich meinen Kopf nicht balanciert. Oder nur auf Kommando balanciert. Also sitzt mal gerade, ja, dann nehmen die Leute meistens so die Schultern nach hinten. Nee,
Genau.
auch falsch, sondern ich darf nur den Kopf aufrichten. Dann kommen die Schultern nämlich hinterher. Ich habe gar keine Schultern, ich denke da gar nicht dran, dass ich welche habe, ja. Und schon richtet sich mein ganzer Körper auf, nur über die Kopfaufrichtung. Und das hat halt Auswirkungen auf die gesamte Statik bis zum kleinen Zeh runter. Ja, und die ganzen Rückenprobleme und so weiter, die müssen das berücksichtigen. Wird nicht getan. Wird definitiv nicht getan. Wird alles Mögliche gemacht bei Rückenschmerzen und Iliosakralgelenk und wo irgendwie noch eine Fuge gefunden wird, die irgendwie nicht richtig zusammenpasst, da wird dran rumgefummelt. Aber warum das entstanden ist, ja, dass ich mir die Körperstatik ansehe und sage, ja, Moment, da oben stimmt's ja schon nicht, das wird leider außer Acht gelassen. Ja.
Genau so sehe ich das auch.
Und deswegen werden die Leute immer wieder behandelt und alle paar Monate haben die wieder was und dann ziehen sie wieder los. Ja, Wackelköpfchen gibt so Gruppen im Internet, ne, die haben sich da zusammen, nennen sich Wackelköpfchen, weil die immer eine instabile Halswirbelsäule haben. Da wird auch ständig dran rumgefummelt bis zur Operation. Ja, lassen sich die Bänder stabilisieren und die Halswirbelsäule versteifen und alles Mögliche wird gemacht. Kein Mensch achtet darauf, wie deren Körperstatik oder den Körperhaltung insgesamt ist. Das interessiert nicht. Nein, die Bänder sind ja gedehnt, also habe ich eine Ursache. Ja, die Bänder sind schlaff bei dir. Ich habe instabile Bänder, wird denen gesagt. Also habe ich eine Ursache. Und jetzt stürze ich mich auf diese Bänder. Nein, die Bänder, die werden auch schlaff bleiben, wenn die Haltung nicht stabilisiert wird. Denn dann ziehe ich immer an den Bändern, ich mache die mal lang und mache die erstmal richtig instabil. Das habe ich schon gemacht bis zur Instabilität, aber ich mache es immer weiter. Und erst, wenn sich die Stabilität aufgebaut hat, dass ich zu einer richtigen Haltung gekommen bin, hat das Gewebe ja erst die Möglichkeit, sich zu erholen. Das heißt, die Strukturen wieder aufzubauen. Solange ich noch die Fehlhaltung habe, kann sich das niemals aufbauen. Dann kann ich machen, was ich will. Ja? Und das ist einfach das Denken, was dahinter steckt, wo man viel weiter gehen muss, als da herkömmlich gemacht wird. Da fahren die Leute nach Spanien, da sitzt irgendwie so ein Chirurg, der fummelt denen dann da hinten an der Halswirbelsäule rum und stabilisiert das. Ja, also es ist wirklich so bitter, was die Leute da über sich ergehen lassen. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, und wirklich bringen da auch eine wahnsinnige Zeit für auf. Also Fehlstoffwandtraining braucht nicht viel Zeit. Da trainiere ich dreimal am Tag 10 Minuten. Ja, sagen wir den Rauchern, sage ich immer, es sind 3 Zigarettenlängen, die ihr da trainieren müsst. Ja, aber der Aufwand ist minimal und es macht Spaß zu spüren, wie sich was verändert. Also ich muss nicht das machen, sondern ich darf das machen. Und es ist schön, das zu machen. Es ist ein Training für mich, was mir richtig gut tut und was insgesamt meinem Körper gut tut. Und deswegen, ja, wir müssen immer trainieren. Jeder von uns muss irgendwie trainieren. Wir müssen Bewegung trainieren. Wir können nicht den ganzen Tag liegen oder sitzen. Geht nicht. Wir müssen uns immer irgendwie bewegen und irgendwas machen. Ja, so. Und das sind so die großen Einflüsse auf unseren Körper, ne? Bewegung und Ernährung, ne? Dass wir da so tatsächlich unsere Gesundheit mit beeinflussen können. Ansonsten bleibt gar nicht so viel. Ja, und auch da müssen wir sagen, ja, wir tun jetzt was für uns. Und das macht doch so einen Spaß, weil ich merke da immer was. Ich merke, wie es mir immer besser geht. Ja, also nicht dieses Muss rausnehmen. Ja, ich muss jetzt Fehlstoffwandtherapie nehmen. Nein, ich mache das, weil er Spaß macht. Ja, und das ist der richtige Ansatz, um das durchzuhalten. Ja, denn man muss es ja schon eine Zeit lang durchhalten. Man muss nicht immer machen, aber man muss so lange machen, bis alles stabil ist. Man darf nicht vorher aufhören. Und dann kann durchaus mal ein Jahr dauern. Ne? Aber dann habe ich die Stabilität, die ich brauche, und bin eigentlich so, als wäre alles normal geblieben, wie eh und je.
Und ich glaube, es hilft enorm, wenn die Menschen verstehen, warum sie etwas machen, wo es hinführen soll.
Genau.
Und das einfach so dieses Grund, ein größeres Grundverständnis und Grundwissen und Grundinteresse für seinen eigenen Körper, sein eigenes System da ist. Und da frage ich dich als Mediziner, als Neurowissenschaftler, als was auch immer du bist, was bräuchte es deiner Meinung nach mehr in der Medizin oder in der Zukunft, in welchen Bereichen müssten wir verändern, ansetzen? Was
Ja, du
meinst
hast
du?
es vorhin schon gesagt, also dass wir uns mehr auf das System konzentrieren, weniger auf die Symptome fokussieren. Ja, das ist ja so das Standardprogramm in der Medizin, dass Symptome behandelt werden. Ja, die Menschen haben irgendwie ein Problem und das Symptom wird behandelt. Ja, sie haben Ohrenschmerzen und werden die Ohrenschmerzen behandelt. Sie haben Allergien, dann versucht man Antiallergika zu geben oder was weiß ich. Man guckt sich eigentlich das Gesamtsystem gar nicht an. Und wir haben eine hohe Spezialisierung in der Medizin. Das ist nicht unbedingt zum Vorteil der Menschen. Ja, die Zusammenhänge werden nicht mehr betrachtet. Ja, wir haben drei verschiedene Herzspezialisten alleine, die sich auch mit unterschiedlichen Zusammenhängen des Herzens beschäftigen. Ja, es wird alles zerlegt, atomisiert bis ins Kleinste. Und das ist eher zum Nachteil in der Medizin als zum Vorteil. Ne? Deswegen. Ja, und dann diese Abhängigkeiten, die zusätzlich bestehen, von der Honoration. Es wird mal das bezahlt, mal jenes bezahlt, wenn Operationen besser bezahlt werden, dann werden auch mehr Operationen durchgeführt. Ist ja ganz klar. Ja, und warum soll ich mit meinem Patienten was machen, was schlecht honoriert wird? Ja, eigentlich müssten die Hauptaufgabe des Mediziners sein, dass die Menschen gesund bleiben. Er nimmt sie aber erst, wenn sie krank sind. Ja, und unsere ganze Vorsorgeuntersuchung und so weiter, die ist ja auch keine Vorsorgeuntersuchung oder beziehungsweise zumindest keine Vorsorge. Ja, denn man untersucht ja nur, ob ich schon was hab. Und wenn ich was hab, dann geht's los. Dann bin ich in der Maschinerie, ne? Weil ich da irgendwie reingerutscht bin. Und auch das ist ja teilweise sehr, sehr fragwürdig, weil da gibt's natürlich auch Fehler und ja, also auch da muss man ein bisschen kritisch mit umgehen mit den Vorsorgeuntersuchungen und darf das nicht alles so schlucken, wie es ist. Und das sind, glaube ich, unsere Medizin hat sich auf ein Niveau entwickelt, wo selbst die Mediziner daran glauben, dass sie krank sind. Ja, das, ne, also sie haben die gleiche Sensibilität entwickelt wie die Patienten auch. Die kleinste Unregelmäßigkeit im Körper vermittelt den Menschen das Gefühl, dass sie krank sind und zwar nicht ein bisschen krank sind, sondern gleich schwer krank sind. Ja, sie haben weiß Gott was dann, ja, also sie befürchten das Schlimmste, was sie haben könnten. Und dann gehen Sie in die Maschinerie und diese Maschinerie der Medizin, die wird dann gleich aufwendigst ausgelöst. Also dann werden differenzierte Untersuchungen gemacht, bis hin zu MRT oder Röntgenaufnahmen. Also die ganze Maschine wird in Bewegung gesetzt, nur um irgendwas aufzudecken, was möglicherweise gar nicht aufzudecken ist, weil es extrem harmlos war. Ja, und das, was dann teilweise Unregelmäßigkeiten, die gefunden werden, die werden teilweise zu Unrecht als Ursache für irgendwas angenommen. Ja, denn meistens lösen die gar nichts aus. Ja, also dieses Runterkommen, die Menschen sind erzogen worden zu einer hohen Sensibilität, was Empfindungen von Krankheiten angeht. Und das, was unsere Großeltern und Urgroßeltern noch hatten, dass sie gesagt haben, auch das machen wir mal damit oder damit, mit irgendwelchen Hausmittelchen kriegen wir das schon hin, das ist total weg. Das gibt's nicht mehr. Ja, man hat sie dahin entzogen, medizinabhängig zu werden. Sie wollen immer sofort in diese Maschinerie und untersuchen und behandeln lassen. Und das ist ein Riesenproblem. Und das hat tatsächlich auch was mit diesen Spezialisierungen und Hochspezialisierungen zu tun. Und wenn ich mal so rumhöre im Bekanntenkreis, dann sagen die auch immer, ich war bei dem Superspezialisten in JWD, ja. Also, ich hatte einen, der war dann letztlich in den USA, weil er in Deutschland gar keinen Superspezialisten mehr gefunden hat. Die hat er schon alle abgeklappert. Und dann hat er die in den USA gesucht und hinterher in Israel gesucht. Ich habe da auch auf meiner Internetseite zu berichtet. Ja, und hinterher war er ein todkranker Mann. Also, das war der einzige Erfolg von seinen Superspezialisten, weil jeder anders behandelt hat und behauptet hat, die ganzen Vorbehandlungen wären eine Katastrophe. Ja, also, nein, es ist nicht. Also grundsätzlich ist der Körper darauf ausgerichtet, sich selbst zu heilen. Und gegen die Selbstheilungskräfte kommt nichts an. Das heißt nicht, dass man nicht zum Arzt gehen soll, Blödsinn. Ja? Aber ärztliche Behandlung ist die häufigste Todesursache. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Ja? Also alles, was sich damit verbindet, ja, es ist nicht immer gesund, was ich da erfahre, sondern es ist oft leider auch zum Nachteil. Ja, und wenn ich einmal in so eine Maschinerie hineingerate, bauen sich Ängste auf, die ich so ohne weiteres gar nicht mehr loswerde. Ja, und lass mich auf immer mehr ein. Und letztlich, ja, ist aus wenig viel geworden. Ja, auch daran sollte man mal denken.
Ich fand das, ich habe schon mal am Anfang vom Gespräch, hattest du schon mal, bist du ein bisschen auf die Schiene gekommen. Ich finde ganz interessant in meiner Emotionscoaching-Ausbildung, wo es auch ganz viel ums Gehirn geht, hatten wir ein Modul, die Anteile. Und es gibt Studien dazu, dass man, wenn man in verschiedenen Persönlichkeitsanteilen gerade lebt und agiert, dass die Dioptrien in den Augen unterschiedliche Messungen hervorgeben. Finde ich
Das
ganz
ist
spannend.
hundertprozentig so. Das ist hundertprozentig so, dass sich da Veränderungen ergeben. Also wir haben gerade eine Geschichte erlebt. Wir haben gerade ein Forschungsprojekt, ein sehr interessantes Forschungsprojekt ist uns zugeteilt worden. Da geht es also um die Verbesserung von Bewegungen. Also Menschen, die zum Beispiel einen Schlaganfall bekommen haben, wie kommen die wieder zu ihrer Laufbewegung, ja, dass sie normal laufen können? Das sieht in der Regel so aus, dass sie zum Krankengymnasten gehen, der biegt die Beine rauf und runter und dehnt und so weiter, was auch gut ist, damit sich keine Kontraktionen ausbilden. Manchmal sind auch zwei Krankengymnasten da, die den dann so durch den Raum schleppen, dass er ein bisschen gehen kann. Aber das hat ja alles mit einer normalen Gehbewegung nichts zu tun. Ja. Und wir hatten mal eine Maschine entwickelt, die keine Falschbewegung zulässt, wo also immer die normale Gehbewegung angetrieben wird. Also der Patient macht das gar nicht selber, sondern er wird mit dem Motor angetrieben. Ja, und lassen keine Falschbewegung zu, damit das korrekte Bewegungsmuster, das korrekte Laufbewegungsmuster wieder gelernt werden kann. Ansonsten kann es gar nicht gelernt werden. Ich kann nicht über Umwegmuster eine richtige Bewegung lernen. Das funktioniert nicht. Ja, unser Gehirn ist so ausgelegt, dass es immer neuronale Verbindungen schafft. Ja, und diese neuronalen Verbindungen, das ist wie ein Weg. Man muss sich so einen Weg, eine Wiese vorstellen. Da gehe ich jetzt drüber und da sieht man meine Fußstapfen. Die sieht man ein paar Sekunden und dann sind die weg, weil die Grashalme sich wieder aufgerichtet haben. Wenn wir aber 100 Mal da durchlatschen, dann haben wir plötzlich so ein Pettken ausgetreten. Ja, den sieht man sehr gut. Haben wir meine Wiese kaputt gemacht, sind immer da drüber gegangen. So. Und genauso muss man sich das im Gehirn vorstellen. Ich muss also das Richtige immer wieder reproduzieren. Und nicht über Umwegbewegungen. Nein, dann komme ich da nie hin. Dann bilden sich nie diese Bahnungen aus, die ich unbedingt brauche. Ja? Und so muss man ein Training verstehen. Nur so darf ein Training sein. Das machen wir beim Face-Former-Training. Wir trainieren immer dasselbe. Immer dasselbe. Keine Unterschiede, immer wieder die gleichen Bewegungen. Nur dann kann ich lernen. Ja, es nennt sich implizites Lernen. Das heißt, ich muss unbewusst die Bewegungen erlernen. Ja, dass ich nicht mehr drüber nachdenke, automatisiert. Das ist ein Unterschied zum expliziten Lernen, wo ich was auswendig lerne oder was einmal eins lerne. Ja, das implizite Lernen ist viel stabiler. Also Fahrradfahren können die selbst mit Alzheimer noch. Wir haben alles andere vergessen, aber das klappt noch. Ich hatte eine Frau mit Alzheimer über 90 Jahre alt, die konnte noch Klavier spielen, obwohl die keine Note konnte. Die konnte keine Note mehr lesen, war eine super Klavierspielerin früher, ja, eine super Pianistin. Aber Noten, die wusste gar nicht, was da ist auf dem Blatt, geschweige denn, dass sie die Noten lesen konnten. Die wussten gar nicht, was das für Gegenstände sind, die da abgebildet waren. Aber Klavier spielen konnte sie, und zwar noch vom Feinsten. Und das fand ich absolut verrückt, weil das waren Automatismen, das waren Bewegungen, die hatte die gespeichert. Verrückt, ja?
Ja, sind
Und
fast schon zum Stammhirn geworden, ein Stück weit, ne?
ja, es
Fast
sind
schon zu ihrem
andere
Unterbewussten
motorische
gehört.
Regionen, die da eine Rolle spielen, aber egal. Ja, das sind halt unterschiedliche Lernformen, mit denen wir zu tun haben. Und das muss ich wissen. Als Neurowissenschaftler weiß man es ja sowieso, aber das müssen auch andere wissen, die Übungen trainieren, dass man das berücksichtigen muss und nicht irgendwelche Sachen da eintrainiert, die eigentlich nie gelernt werden können, weil sie ständig variieren. Ja? Da ist es gar nicht möglich. Ja, und das, also dieses Projekt, das war ganz spannend. Wir arbeiten da also noch mit Simulationen. Also wir spielen auch noch etwas vor, was der Patient gar nicht kann. In dem Fall war das eine junge Frau, die konnte auch, deswegen der Bezug zum Sehen, die konnte nicht mehr dreidimensional sehen und hatte deswegen Prisma eingesetzt auf einer Brillenseite. Und die haben wir dann mit unserem System trainiert. Die kriegte also noch visional, kriegte sie noch vorgespielt, dass sie eigentlich gehen kann, obwohl sie nicht gehen kann. Also wir haben völlige Irritation des Gehirns nochmal produziert und im gleichen Rhythmus, wie sie geht, sie ist ja angetrieben worden, sah sie sich auch gehen. Ja, obwohl sie
Okay.
nicht gehen konnte.
Ja,
Ja,
verrückt, ne?
und ja. Und das Interessante war, sie konnte nach einer Woche wieder gehen, vernünftig gehen, und wo sie vorher 4 Jahre überall in allen möglichen Kliniken behandelt worden ist, in Schwindelkliniken und. Man hatte das auch diagnostiziert, dass das vestibuläre System zerstört wäre bei ihr. So, und solche Geschichten, naja. Und das Auffällige war aber, sie konnte mit dem einen Auge wieder sehen. Sie brauchte diese 3D. Also die Prisma ist Prisma nicht mehr. Ja, also diese Zusammenhänge, die du da gerade erwähnt hast, die sind hundertprozentig da.
Ja.
Ja, wir müssen sie nur richtig aktivieren. Man muss
Ja.
wissen, wie kann man sie aktivieren. Dass sie da sind, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und man kann es beweisen, dass sie da sind. Also das war ja so ein typischer Beweis dafür. Ja, weil wir können einfach nichts auseinandernehmen in unserem Körper. Das spielt alles irgendwo zusammen.
Ja.
Ja,
Ja, ich
und
glaube,
das.
es kommt auch einfach immer mehr. Irgendwie auch so in der Psychologie dieses biologische, die ganzen biologischen Aspekte, die da mit reinspielen. Was passiert im Gehirn? Wie sind die größeren Metazusammenhänge? Es kommt ja immer mehr. Ich glaube,
Ja.
es ist schon ein Wille da,
Ja.
aber.
Also wir werden das Gehirn natürlich nie, niemals komplett verstehen. Es ist viel zu kompliziert. Ja, also wir wissen fragmentarisch so einige wenige Zusammenhänge. Ja, ich will das nicht in Prozentzahlen beziffern, weil ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir glauben viel zu wissen über das Gehirn, aber nur derjenige, der viel weiß, der weiß, dass er eigentlich wenig weiß. Ja, also die anderen bilden sich ein, sie wüssten weiß Gott was und wissen verdammt wenig, aber derjenige, der sich intensiv damit beschäftigt, der weiß, dass er sehr, sehr wenig weiß. Ja, und der alte Spruch von Sokrates, der trifft auch aufs Gehirn zu. Also es betrifft nicht nur das allgemeine Wissen und die Wissenschaften insgesamt, sondern ja, das ist tatsächlich so. Das Gehirn ist halt viel zu komplex. Ja, spielen so viele Dinge rein. Den Weltraum verstehen wir auch nicht. Ja, obwohl die Weltraumforschung auch schon seit den alten Griechen greift. Also den verstehen wir nicht und werden ihn auch nie verstehen können, weil er viel zu ausgedehnt ist. Und Billionen von Verschaltungen in unserem Gehirn, die werden wir nicht verstehen können. Immer nur Fragmente davon. Ja, und das vielleicht, was unsere Messtechnik ermöglicht. Aber unsere Messtechnik ist nicht so subtil, dass wir alles ausmessen können, was da im Gehirn stattfindet.
Ist auch gar
Und
nicht nötig, wenn wir die äußeren Funktionen im Griff haben.
genau. Ja, also wir können dafür sorgen, dass unser Körper so funktioniert, wie es eigentlich biologisch vorgesehen ist, dass da nicht an irgendwelchen Stellen massive Abweichungen sind. Das sollte man immer korrigieren. Ja, und auch möglich im Zusammenhang korrigieren, wenn es machbar ist. Ja, wenn ich einen Verkehrsunfall hatte, kann ich das nicht. Da muss ich natürlich isoliert behandeln, weil da gerade mein Bein geschädigt ist oder mein Arm oder mein Kopf. Das ist ja ganz klar. Ja, darüber muss man nicht diskutieren. Aber so bei anderen gesundheitlichen Problemen sollte man schon ein bisschen darüber nachdenken, was passiert denn da eigentlich, was spielt denn da eigentlich rein? Ja, egal welche Erkrankungen das sind. Ja, und dann Sauerstoffversorgung. Auch bei schwersten Erkrankungen, bei Krebserkrankungen, Sauerstoffversorgung spielt eine große Rolle. Die können wir nicht ausblenden. Die ist immer dabei. Ohne Sauerstoff funktioniert nichts im Körper. Und warum soll ich denn den Sauerstoff nicht so zuführen, wie es sein muss in meinem Körper? Ja, weil daran ist erstmal nichts falsch. Und vielleicht hat es ja Auswirkungen auf die Krankheit. Das soll keiner im Vorfeld versprechen, um Gottes Willen. Aber ich sehe eine Auffälligkeit und korrigiere die. Ja, und wenn es dann solche Folgen hätte, wäre ja sensationell und klasse. Dann freuen wir uns alle. Ja.
Ja, wir wissen es nur, wenn wir es mehr etablieren, wenn wir unser Augenmerk mehr
Genau.
darauf richten und da ein bisschen mehr Achtsamkeit auch entwickeln.
Ja.
Sind wir schon ganz, ganz gut so langsam am Ende angekommen. Ich habe immer eine letzte Frage, die ich allen stelle. Die würde ich dir auch stellen. Und zwar, was
Ja.
deine Version von einem gesunden Menschen oder Musiker oder beidem ist.
Meine Vision von einem gesunden Musiker.
Ja.
Also meine Vision von einem gesunden Musiker ist erstmal, dass er gut spielt. Dann denke ich, dann ist er erst für mich gesund und für ihn gesund. Ja, also wenn er ein Hochklasse-Musiker ist, das finde ich immer klasse. Das ist was Besonderes und spricht auch für eine gute Disziplin. Und wenn er dann Auffälligkeiten hat, dann kann er diese Disziplin auch dafür nutzen, die zu beseitigen. Ja, weil so ohne weiteres wird man kein guter Musiker. Ja, das unterscheidet eben schlechten Musiker vom guten Musiker, dass der gute Musiker, abgesehen von seiner Begabung, die kann aber ein schlechter Musiker sogar auch haben, aber auch sehr viel aufwendet, um guter Musiker zu werden, sehr viel Fleiß aufwendet, sehr viel Energie aufwendet und Begeisterung entwickelt für sein Instrument oder für seine Musik, die er macht. Und das spricht schon dafür, dass er eine besondere Disziplin aufweist. Naja, und die kann man ja auch ausdehnen auf andere Dinge, wenn sich in unserem Körper etwas abbildet, was eigentlich anders funktionieren müsste.
Sehr gut. Ich werde
Das.
diesen Wink mit dem Zaunpfahl, mit der Disziplin, werde ich jetzt mit in mein eigenes Faceformer-Training nehmen. Ich werde mir den jetzt bestellen.
Ja.
Ich bin auch sehr interessiert. Ich werde das jetzt beobachten mit den Wienern. Da vielleicht gibt es auch irgendwelche Links, die werde ich dann unten anhängen. Da kann ich nochmal mit dir in Kontakt bleiben, dass
Ja,
wir da ein bisschen.
ich mache jetzt mal folgendes Angebot. Du kriegst, wenn du sofort anfängst und 10 andere Musiker begeisterst, die mitmachen, kriegst du 10 Faceformer umsonst
Na
zur
also, dann schauen
Verfügung
wir mal,
gestellt.
dass sich jetzt 9 Leute bei mir, die ersten 9, die sich bei mir melden, bekommen einen Faceformer. Es ist das erste Gewinnspiel quasi fast schon in meinem
Genau,
Podcast. Aber das
das
ist ein
wäre
super
quasi
Angebot.
wie ein Gewinnspiel
Und dann
und
können wir wie so eine kleine Gruppe machen.
du bist verpflichtet, die Gruppe zu betreuen.
Ach toll. Ach, siehst du, cool. Kann ich auch mit meinem ganzen spiraldynamischen Wissen auch noch was mit anwenden? Sehr
Ja.
gut. Klaus, du bringst was ins Rollen. Wunderbar.
Ja, super.
Darum ging es mir so ein bisschen. Also die Funktionen mehr ins Rampenlicht zu bringen, das Gehirn in dem Zusammenhang.
Ja.
Und dann schauen wir, wo das Ganze hinführt.
Ja, und die funktionelle Stabilität, also gerade die, die wir ansprechen und auch mit dem Faceformer trainieren, die ist extrem wichtig für unsere Gesundheit. Extrem wichtig. Ja? Sie wirkt sich aus in allen Bereichen. Und deswegen, man sollte das unbedingt machen. Ja, es
Es
geht mir
leuchtet
also
nämlich
nicht
gerade.
darum, dass es unsere Entwicklung ist, dass unsere Patente sind oder was auch immer. Darum geht es mir nicht. Also da ist mir auch schnurzegal. Ich verschenke lieber einen Facehammer, bevor ich jemanden krank rumlaufen lasse, ja, und sage, komm, mach was. Das ist dabei nicht der Faktor. Also ich weiß genau in der Zwischenzeit, was davon alles abhängig wird. Und da stecken so viele Jahre Erfahrung und Rückmeldungen hinter. Ja, wie gesagt, mindestens seit 2000. Da reden wir schon von 23 Jahren. Also ich habe da Entwicklungen gesehen, die so gravierend waren, dass ich selbst nicht für möglich gehalten habe. Ja, aber wie gesagt, wir dürfen nicht nur diese isolierte Funktion sehen, die sehr gerne bei Kieferorthopäden oder so gesehen wird. Wir müssen ein komplettes Funktionssystem mit den allen kausalen Wirkungen, also mit dem ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, das müssen wir betrachten. Ja. Okay. Ja,
Sehr
war nett.
gut.
Sobald du das geschafft hast, wird das realisiert. Dann
Ja.
rufst du mich an und sagst, es kann losgehen.
Ja, der Podcast wird jetzt geschnitten und wird veröffentlicht und dann schauen wir mal, wer sich von euch gleich als erstes meldet.
Ja.
Und dann lassen wir da eine Gruppe losstarten. Sehr gut.
Okay.
Vielen, vielen Dank für das
Na,
schöne Gespräch, für den
gerne.
vielen Input. Und es wird bestimmt nicht unser erstes und letztes gewesen sein.
Gut, freue mich drauf.
Ja,
Ja,
sehr gut.
viel Erfolg. Tschüss.
Und das war's schon wieder, die Folge mit Dr. Klaus Berntsen zum Thema Nasenatmung, Funktionalität unserer Zunge, unserer Schluck- und Atemmuskulatur und allem, was an Funktionen noch so dazu gehört. Und ihr habt's gehört, es gibt 10 Faceformer. Einer davon ist für mich, 9 für euch. Und die ersten 9, die sich bei mir per Mail mit dem Betreff Gewinnspiel, Nasenatmung und meinetwegen auch Faceformer melden, bekommen von mir den Faceformer zugeschickt und können mit mir gemeinsam und den anderen in der Gruppe trainieren. Und der absolute Vorteil ist, ohne mich jetzt unnötig über den Klee loben zu wollen, aber da ich ja als funktioneller Bewegungscoach noch ganz viel mehr Input liefern kann, können wir natürlich anhand des Faceformers und den funktionalen Korrekturen, die wir dadurch vornehmen, noch ganz viel mehr über unseren Körper, die weiteren Funktionen der Bewegung entdecken, erfahren und lernen. Meldet euch also bei mir per Mail an dergesundeton@gmail.com. Ich verlinke auch nochmal alles wie immer in der Folgenbeschreibung. Genauso auch die Seite von Dr. Klaus Berntsen, über die ihr euch dann nochmal, falls nötig, etwas genauer über den Faceformer informieren könnt und euch das Gerät mal anschauen könnt. Und solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch auch gerne direkt bei mir melden. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich tierisch auf das Faceformer-Training, alleine für mich schon. Und ich werde natürlich darüber ein klein wenig auf meiner Seite, über die Blogseite und auch auf den Social-Media-Seiten berichten. Soweit, so gut. Erst einmal dazu. Ich wünsche euch jetzt wie immer eine gute Zeit. Mein Name ist Veronika. Habt ganz viele gesunde Töne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.